Apfelplausch mit Dan und Jeff.
Hi und willkommen zurück bei einer neuen Folge des Pixelplauschs. Heute mit etwas gemütlicherem Gaming aus der zweiten Reihe, zwei kleinen versteckten Rohdiamanten im Game Pass und einem Titel, der eher was für Hardcore-Historiker ist. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört oder vielleicht auch ganz neu mit dabei seid und hätten mal direkt eine Frage für euch. Welche Spielegeschichten bzw. Hintergrundgeschichten gefallen euch so am besten? Also bei mir ist das eine ganz einfache Antwort. Mir gefällt jetzt so direkt diese Welt, dieser Hintergrund in den Half-Life-Spielen am besten. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Jeff.
Bei mir war es eigentlich, wie soll ich sagen, es gibt so ein paar Spiele, wo die Welt mich immer wieder mit reinzieht. Das ist halt zum einen Fallout. Also ich mag halt allgemein so dieses Apokalyptische als Idee. Und hier finde ich es einfach sehr schön gelöst von der Welt, von der Lore her, von dem ganzen Hintergrund halt, dieses Retro-50er-Thema mit halt Endzeit-Sci-Fi-Sachen. Bisschen so
das. Ist das dann immer halt wirklich kohärent oder gibt es dann da frappierende Unterschiede, wie dieses Setting erzählt wird im Verlauf dieser Spiele? Weil das ist halt das, was mir halt immer auffällt bei.
Meiner Wahrnehmung kann man sagen, dass es eigentlich relativ kohärent ist. Klar, von der Darstellung her, weil du hast halt Fallout 1 und 2, die halt als isometrische Rollenspiele halt auch von einem anderen Entwickler gemacht wurden, dann mit halt auch noch gut, gab es noch Tactics, also Fallout Tactics, noch ein bisschen anderes, aber dann halt mit den modernen Spielen halt Fallout 3, New Vegas, 4 und auch jetzt
76.
Fallout 76, ja.
Und wie heißt das hier, dieser Vault-Simulator?
Einfach, wie war das nochmal?
Fallout Shelter ist das.
Genau. Also im Endeffekt kann man sagen, es ist eigentlich kohärent, aber halt entsprechend der Technik und alles halt angepasst und halt, ja, 3D, First Person
gedöhnt und so. Genau, ne, weil das ist ein komplettes Gegenbeispiel wäre ja dann zum einen die Zelda-Reihe. Ne? Da ist die Welt von Hyrule jedes Mal eine andere, irgendwie, gefühlt. Trotzdem scheint das dann aber alles irgendwie eine Storyline zu sein. Ne? Es gibt ja diese bekannte Timeline der Zelda-Reihe, in der alles irgendwie chronologisch eingeordnet ist. Anscheinend. Ne?
Ist ja das Ding, ich glaube, das ist mehr so von der Fanseite her so.
Ja, nein, anscheinend ist ja das tatsächlich irgendwie offiziell. Also zumindest von dem, was ich mitgekriegt habe, dass es dann irgendwie das allererste in der Chronologie soll Skyward Sword sein, da entsteht das Meisterschwert und in der weiteren Genealogie entstehen dann die anderen wesentlichen Bestandteile des Helden, des Hero of Time, ne? Der dann in der Legende immer weitergetragen wird und dessen Hintergründe dann quasi der ewige Gegner Ganon, keine Ahnung, ja, also das ist halt, für mich ist Zelda halt immer so ein Paradebeispiel dafür, dass du so eine allseits akzeptierte Grundstory hast, ne, die sich durch all diese Spiele ja durchzieht und es ist immer dieselbe Welt, es sind immer dieselben Charaktere, aber auf der anderen Seite ist halt immer irgendwas anders und trotzdem versuchen sie dann so ein Sammelsurium an Geschichten zu einer geschlossenen Story irgendwie doch zu bündeln. Ne? Also jetzt das letzte, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Moment, Wild?
Breath of the Wild.
Ja, so. Genau.
Genau, wo der wilde Wind weht, war ich jetzt. Nein, das mit dem Wind halt. Das Ding hatte irgendwie trotzdem so dieses wieder gefühlt, dieses Setting drin, was du eh schon sowieso kennst, klar. Aber auf der anderen Seite, da hast du so ein bisschen das Gefühl, wenn du diese Story dann durchliest auf diesen Tabletten und auf diesen Höhlenmalereien und diesen Steinen, das ist irgendwie eine Story, das klingt quasi so im Teil so, als hättest du das schon mal gespielt. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das Ding ist, ich habe halt klar verschiedene Zelda-Teile gespielt, habe ich auch immer sehr schön empfunden und auch wie halt die verschiedene Interpretation war. Mhm. Aber war jetzt nie so tief da drin und habe entsprechend auch nie jetzt, also für mich war das immer eine entweder sozusagen halt ein Paralleluniversum oder halt einfach ein gewisses Thema neu erdacht und hat nichts miteinander zu tun. Also für mich waren diese Spiele nie miteinander verbunden, außer jetzt, ich glaube, dass Ocarina of Time und Majora's Mask in derselben
Timeline. Ja gut, das eine ist ja praktisch ein Add-on zu dem anderen. Also so habe ich das immer mal gesehen. Es spielt ja praktisch in der genau selben Welt.
Das meine ich halt. Da hast du halt wirklich eine direkte Verbindung gehabt. Aber die anderen Spiele waren ja wirklich, wenn du jetzt auch schaust wie Wind Waker, du hast eine Wasserwelt, also eine Inselarchipel und so weiter.
Wind Waker soll ja praktisch sein, das Szenario, der Held der Zeit verliert in Ocarina of Time gegen Ganondorf und als einzige Lösung bleibt es den Bewohnern dieser Welt quasi die ganze Welt zu überschwemmen und um ihn damit quasi unten in seinem Verlies zu binden und die einzige Lösung ist es dann halt zu überschwemmen und irgendwann kommt das dann halt wieder raus, ne? Aber wie viel davon jetzt wirklich kohärent ist oder nicht, ne? Also du meinst, das wäre eine Fantheorie. Meiner Meinung nach, also zumindest war das so mein Verständnis, ne? Dass es eben keine Fantheorie ist, sondern zumindest zum Teil bestätigt wurde, wo sich bestimmte Teile einordnen, chronologisch.
Oder vielleicht nicht eine Fantheorie, aber vielleicht etwas, was im Nachhinein zugedichtet wurde.
Ja, ich glaube auch.
Dass es nie also so angelegt war, dass man sagt, wir sind jetzt in der kohärenten Welt.
Ganz genau, ne? Das muss man auch ganz stark betonen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich meine, die ersten zwei waren schon chronologisch, ne? Also dieser zweite Teil, Link's Adventure, hieß der, glaube ich, ne?
Also ich bin da ganz schlecht mit der ganzen
Der ja auch dann teilweise dieses diese 2D-Sidescroller-Action hatte, auch noch auf dem NES damals, die 2D-Sidescroller-Dungeons. Der war praktisch direkt nach dem ersten Teil angesiedelt, weil die Prinzessin dann irgendwie schlafen gehen musste oder mit so einem Dornröschenschlaf belegt wurde und du musstest sie dann halt nochmal retten.
Wäre ja auch logisch, weil du hast ja meistens bei so Spielen, zumindest in der Zeit,
einen direkten Nachfolger.
Genau, da wurden ja auch die Nachfolger oder die Ableger oder halt die schlechten Ableger für eine andere Konsole oder sonst irgendwas. Da gab es ja auch ein Link-Beispiel, also ein Zelda-Beispiel.
Ja, mehrere.
Wurden ja relativ schnell produziert, das heißt, da war es halt ein bisschen klar. Aber wenn man jetzt so überlegt an die verschiedenen Spiele, die sind dann doch irgendwo anders, die Sachen sehen anders aus, die Welt sieht irgendwo anders aus. Du hast ja immer wieder dieselben Versatzstücke, wie halt der Weltenbaum, du hast halt Ganondorf, du hast halt die Prinzessin, also Zelda, du hast halt Link, du hast halt, wie heißt nochmal, Links Volk, das sind die
Kokoriki?
Irgendwie sowas in der Art, also die, ja, das halt immer diese unterschiedlichen Völker.
Wir glänzen wieder hier mit Spielewissens.
Genau, also ich bin jetzt nicht so tief in der ganzen Sache mit drin. Aber was mir auch eingefallen ist, man muss ja auch vielleicht ein bisschen unterscheiden, es gibt halt Spiele, die haben halt eine sehr reiche Lore und das sind halt von vornherein Spiele. Das heißt, die beziehen sich jetzt nicht auf nichts anderes, da hast aber auch halt Spiele wiederum, die dann
basieren
sich
auf einem unendlich großen Schatz an Vorstories.
Ja. Genau. Also
man könnte jetzt schwerlich irgendwie einen Herr-der-Ringe-Spiel da jetzt rausziehen und sagen, oh, das hat aber eine riesen geile Backstory. Ja, klar, ne? Da gibt's Material noch und nöcher und trotzdem bringen sie es dann irgendwie fertig, das zu verhunzbeuteln. Ne?
Aber es gibt ja auch Beispiele, wo es halt wirklich gut gelungen ist, die Vorlage halt zumindest irgendwann mal gut umzusetzen. Was mir da einfällt, wäre zum Beispiel Warhammer, also das Warhammer Fantasy-Universum mit den Total War-Spielen, die wir schon mal besprochen hatten hier. Ich bin halt immer wieder jetzt ein bisschen daran, die hin und wieder mal zu spielen, bei der Kampagne mit den Vampiren ein bisschen nach und nach. Und es ist immer wieder faszinierend, wie facettenreich reich und einfach nur aus, also das hat so viel Fleisch, so viel halt da drin.
Ja, da gibt es halt unendliche
Stories. Also ich habe ja selbst mal vor Jahren, schon fast Jahrzehnten, Warhammer 40k war das dann halt, gesammelt und versucht, mich da reinzuarbeiten mit den Regeln und so weiter. Den Kodex dann halt gelesen, noch mit den ganzen, mit ein paar Stories. Das ist einfach verrückt.
Da gibt's auch unendliche Stories, ja.
Und die werden immer wieder rebootet teilweise.
Die haben aber auch eine, da muss man dann halt sagen, die haben eine sehr geile Art und Weise, wie sie dann hingehen können und Dinge halt retconnen können. Und zwar die ganzen Storys über diese Völker, über diese Außerirdischen oder sonst was, ne, werden immer aus der Sicht von irgendjemand anders geschrieben. Ne? Also es ist dann immer nicht die Orks, die über sich selbst schreiben, sondern es ist ein Mensch, der über die Orks schreibt.
Ja.
Und dann kann man dann natürlich als Schreiberling irgendwann mal so nach 3-4 Editionen sagen, das ist ja alles Quatsch, was wir geschrieben haben, weil der eine Typ, der das beobachtet hat, der hat sich total geirrt, der hat bestimmte Dinge gar nicht gesehen oder der war halt auf einem Planeten, aber es gibt noch 700 andere Planeten und da nehmen die sich total anders und jetzt verstehen wir sie richtig. Ne? Und so hat dann so ein riesengroßes Universum natürlich noch mehr Potenzial dazu. Ne? Aber klar, ne, bei Spielen, wo du halt selbst halt eine Story quasi durchspielst und diese Story halt auch selbst generierst, ne, in gewissen Maßen, da ist das natürlich ganz was anderes. Ne?
In dem Zusammenhang wird auch noch vielleicht zu nennen Warcraft, weil das ja eigentlich meines Wissens nach nur entstanden ist, weil Blizzard damals die Lizenz für das Warhammer Fantasy nicht bekommen hat und daraufhin gesagt hat, gut, dann machen wir unser eigenes Ding. Das kann jetzt ein so. Urban Myth sein, aber jedenfalls kann man so sagen, dass man, dass Blizzard eigentlich es geschafft hat, basierend auf, also man erkennt ja verschiedene Fragmente aus anderen Fantasy-Sachen, die man in Warcraft
wieder findet. Ich glaube, das ist ein Konglomerat aus.
Genau, beispielsweise grüne Orks gab es meines Wissens nach zum ersten Mal halt im Warhammer Fantasy-Universum. Sie sind dann halt auch in Warcraft reingekommen und mittlerweile eigentlich fast schon, also meistens, wenn man Orks in Spielen sieht, sind sie halt grün und bullig, wie halt man sie aus Warhammer und Warcraft kennt. Und man kann jetzt halten von jetzt World of Warcraft, was man will. Jetzt nicht der größte Fan davon, aber finde halt, dass sie da, dass Blizzard es da geschafft hat, eigentlich eine relativ auch reiche Lore anzuhäufen, die halt auch relativ cool ist und coole Charaktere hervorgebracht hat, coole Elemente hat.
Bis zum zweiten, dritten Add-on auf jeden Fall. Bis dahin war die Geschichte durchaus durchgeplant. Ne? Also man muss dazu sagen, so richtig reich an Story wurde diese Welt ja erst so ab Reign of Chaos, ab dem dritten Teil. Ne?
Ich meine jetzt auch halt einfach also Warcraft 2, Orcs and Humans und Warcraft 3, also die Strategiespiele, die hatten ja auch schon
eine
gewisse.
Die hatten eine Hintergrundstory und eine Welt, die.
Und da kamen noch Bücher zu raus zum Teil, also damals, jetzt noch viel mehr.
Jetzt halt noch wesentlich mehr, aber so richtig reich wurden die halt erst mit dem dritten Teil, ne? Das ist, was ich meinte. Die ersten zwei, die hatten schon Story, aber das war mehr so diese typischen Fantasy-Versatzstücke teilweise. Ja. So richtig ihre eigene Identität haben sie dann erst bekommen, als sie so auch richtig stark comichaft überzeichnet wurden. Ne? Was halt meiner Meinung nach auch die richtige Designentscheidung dann damals war. Erstens hat sich dann auch designtechnisch von allen anderen Spielen total abgegrenzt. Ne? Und auf der anderen Seite hat es halt diesen ganzen Figuren auch wesentlich mehr Charakter verliehen. Ne?
Das sehen wir auch, dass halt ein Edge-Strategiespiel, wo du halt in der Regel einfach nur verschiedene Einheiten hattest und sie haben halt einen Dreh reingebracht als vielleicht die erste oder eine der ersten, die es halt dann so laufend gemacht haben. Mit
den unterschiedlichen Völkern, ja.
Nicht nur das, aber halt auch mit den Heldeneinheiten, dass du halt dann so Helden hast, die mitleveln und eigene Skills haben. Ja. Woraus dann später dann irgendwann auch mal die ganzen Dotas entstanden sind. Das war ja anfangs eine Mod, ich glaube anfangs eine Mod aus StarCraft und danach erst in Warcraft 3. Da habe ich es kennengelernt und danach wurde halt LOL gemacht und all die ganzen bekannten Sachen. Und ich überlege gerade noch, was auch noch in den Bereich reinfällt, starke Vorlage, gutes Spiel mit viel Lore. Eigentlich Witcher. Das ist jetzt auch keine 1:1 Umsetzung, sondern man hatte die Backstory, die ganzen Bücher und eine eigene Geschichte in den Spielen weitererzählt, die aber, also zumindest im dritten Teil, merkt man halt einfach nur, wie sehr durchdacht diese Welt ist und viel zu bieten hat und man kann da Stunden drin verbringen, auch weil die ganzen Büchereinträge, wie man es fast schon kennt aus den ganzen Elder Scrolls Spielen, hattest du ja auch. Also auch bei den Fallout-Spielen, aber du findest dann irgendwo in der Welt dann irgendwelche Bücher rumliegen, kannst halt die Sachen da durchlesen und sehr viel über die Welt nochmal erfahren, über die Backstory.
Ich denke auch, dass das irgendwie so diese große Stärke von Spielen teilweise sein kann. Ne? Sie müssen dir Dinge nicht erzählen, um dir was zu erzählen, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Du hast diese Welt und allein schon nur durch Levelgeometrie oder durch kleine winzige Details kannst du dir halt Teile aus dieser Story da zusammenklauben und daraus dir mehr über diese Welt dann herausfinden, ohne dass dir jemand das über einen Text runterbeten muss in einer 20-minütigen Cutscene. Ne? Und das vielleicht dann der große Unterschied zu so anderen riesengroßen Story-Happen-Spielen wie der Metal Gear-Reihe. Das sind ja quasi interaktive Filme teilweise, ne?
Oh ja.
Gefühlt siebenstündigem Abspannen und aber ihr wusstet aber nicht, dass ich dahinter stecke. Mustache-Zwirbel. Sondern du sitzt ja quasi dann nur da und lässt dann diese teilweise total verrückte Story dann über dich ergehen. Ne? Aber auf der anderen Seite sind dann so Spiele wie, und deshalb ist das halt irgendwie so mein Lieblingsteil, sowas wie Portal, das erste Portal, erzählt wahnsinnig viel über seine Welt, ohne dass auch nur jemand, eine Figur auch nur ein Wort dazu verliert. Ne? Du glaubst dir das alles zusammen dadurch, dass du selbst in so kleine Easter Egg-Ecken in dem Level reingerätst oder irgendwo eine versteckte Tür findest und da dann reingehst und da dann irgendeine Wandmalerei findest oder so. Und da erfährt man so unendlich viel mehr über diese Welt und dann natürlich auch die Welt von Half-Life, als dir irgendjemand erzählen könnte, indem er dir halt einen Monolog da runterrattert. Ne? Und weil Valve ja sowieso auch schon absoluter Pionier in Anführungszeichen darin war, dass es in ihren Spielen ja gar keine Cutscenes gibt, ne, sondern halt wirklich nur dieser tatsächlich interaktive Film, in dem du dich halt dann wirklich frei bewegen kannst, denke ich, ist das für mich halt einfach das absolute perfekte Beispiel für also ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal einen, ich weiß noch nicht mal, ob das existiert, eine Half-Life-Novelle oder so gelesen.
Glaube schon.
Aber weiß aber irrsinnig viel über diese Welt, einfach nur basierend aus diesen 4,5, 5,5 Spielen. Und das ist halt irgendwie etwas, was für mich ansonsten macht das gar kein einziges Spiel. Ne? Und deshalb würde es mich halt wirklich interessieren, was unsere Zuhörer da so direkt damit assoziieren, wenn man jetzt sagt, was ist eine reiche Spiel-Hintergrundstory, weil damit assoziiert jeder natürlich was komplett anderes. Ne?
Ja.
Wenn man jetzt total durchsozialisiert wurde mit Final Fantasy beispielsweise, keine Ahnung, ob das dann auch immer eine durchgängige, du siehst, ich habe die
meiner Erfahrung nach, ne? Gibt es einige Teile, die zusammenhängend sind, aber normalerweise, wenn es halt die Hauptzahl wechselt, ist es eine andere Welt, also wird halt alles anders.
Okay.
Glaube ich zumindest, aber wie gesagt, ich bin da. Also mein Lieblings-Final Fantasy-Titel ist Final Fantasy Tactics. Das ist halt der einzige Titel, den ich durchgespielt habe. Und Final Fantasy Tactics 2. Weil einfach da das Genre mir mehr zusagt, dieses rundenstrategische Rollenspiel-Ding, ohne zu viel Grind, wie jetzt bei einem Disgaea. Aber auch noch eine Welt, die mir auch eingefallen ist, und das wäre auch sozusagen ein aktueller Aufhänger, ohne dass wir das Spiel jetzt hier gespielt haben. Eine Welt, die mir sehr zugesagt hat, bis zu einem gewissen Punkt, und die auch sehr viel Potenzial hat und es auch, glaube ich, Bücher dazu gibt, ist Mass Effect. Die Reihe hat mich eigentlich seit dem ersten Spiel an wirklich in den Bann gezogen, weil es halt eine für mich sehr interessante und irgendwo auch frische Sci-Fi-Welt war. Weil auch da das Alien-Design mir sehr gut gefallen hat. Das war halt so auf dem Star Trek-Niveau halt von der Durchdachtheit und von den ganzen, von dem Worldbuilding mit verschiedenen Konzept Rassen halt, und allem drum und dran.
Ja, das ist ja genau das, was ich meine, ne? So ein Worldbuilding, ohne dass du quasi erstmal monoton 4,5 Stunden lang dir runter beten lassen musst, wie diese Welt aussieht, ne? Sondern es fühlt sich organisch an, einfach weil es so echt ist, ne?
Ja. Hier ist halt nur das Ding, also zum Beispiel, jetzt kommt halt, glaube ich, Zeitpunkt der Aufnahme in 3-4 Tagen das Remaster raus. Ob ich den holen werde, bezweifle ich erstmal zumindest im ersten Moment, weil einfach da glaube ich auch die Erinnerung an damals eine große Rolle spielt.
Die haben auch irrsinnig viel geändert. Also jetzt mal so von dem.
Soweit ich weiß, haben die, was den ersten Teil angeht, halt das Gameplay angepasst, weil der erste Teil hatte ein anderes Gameplay als die anderen Teile, weil sie dann gesehen haben, wir müssen ein bisschen mehr in eine dynamische Action-Deckungsshooter-Mechanik gehen. Und davor war es, glaube ich, in meiner Erinnerung zumindest, ein bisschen mehr rollenspielmäßig. Also die kamen da, glaube ich, von Dragon Age rüber, wo es auch so ein bisschen war, also dieses mehr so Party-RPG-Ding. Haben es aber dann versucht, so eine Mischung rauszumachen, ging dann später fast komplett auf dieses mehr actionreiche Deckungsshooter-Ding rüber. Und das haben sie jetzt angepasst, dass sie halt auch im ersten Teil mehr dieses Shooter-Ding haben, verschiedene Sachen verbessert, verschiedene Missionen ein bisschen verbessert, ist das mehr angenehmer ist zu spielen. Also die meisten Änderungen, wirklich Änderungen, sind vom ersten Teil gemacht worden. Storytechnisch angeblich keine, habe ich zumindest vorhin noch mal nachgehört. Also habe mir ein Video dazu angeschaut gehabt und
ja, sie haben, also von dem, was ich gesehen habe, sie haben irgendwie Charakterdesign dann Änderungen vorgenommen und
das habe ich nicht mitbekommen.
Dieser übliche, total Überprüderie-Mist mit Models neu designt, damit der Hintern ein bisschen flacher ist. So ein Schwachsinn.
Okay.
Das wäre schon für mich ein Grund, sowas nicht zu kaufen, wenn du darauf sein. Zeit verschwendest. Ja, das ist ja totaler Blödsinn.
Aber worauf ich ein bisschen hinaus will, ist halt, ich war halt trotz ein bisschen Enttäuschung nach Teil 3 irgendwo dann doch heiß drauf, einen neuen Titel zu bekommen. War aber entsprechend
der dann mit Andromeda nicht wirklich gestillt wurde.
Ne? Ja, also man hat da wieder gemerkt, okay, da ist halt so viel Potenzial noch da, was man noch erzählen könnte. Aber
ja, keine Ahnung, das ist ein Universum-Spiel. Da gibt es theoretisch unendlich viel zu tun. Ne?
Ja.
Du musst ja nicht immer den Hauptcharakter spielen. Du kannst ja irgendjemand anders nicht den großen zentralen Helden. Du musst nicht immer Luke Skywalker spielen. Du kannst auch mal irgendeinen totalen unwichtigen Hanswurst spielen, der am komplett anderen Ende genau dieser Galaxis und nur peripher etwas mitkriegt von dem, was da mit diesen Robotern und so weiter passiert. Ne? Also das, sowas gibt's ja und so dafür gibt's ja auch Vorbilder. Ja? Also für mich mit das beste Pen-Paper-Rollenspiel derzeit ist Edge of the Empire von Fantasy Flight Games, spielt im Star Wars Universum und du spielst irgendwelche winzig kleinen Banditen, während dieser ganze Mist rund um Star Wars Episode 4 A New Hope passiert. Das heißt, irgendwo peripher, während gerade Alderaan in die Luft fliegt, machst du gerade irgendjemandem die Hölle heiß, weil er dir dein Raumschiff nicht schnell genug repariert hat oder so. Und dann kriegst du das quasi in so einer Abend-News-Meldung mit, dass jetzt plötzlich dieser Planet weg ist oder so.
Aber um jetzt ein Fass aufzumachen, das ist ja auch so ein Ding. Du hast ja etliche Spiele, die auf Pen and Papers basieren. Also alleine was an Spielen existiert, die auf Dungeons and Dragons basieren, sei es sehr akkurat oder sehr lose, ist ja schon wahnsinnig und diese profitieren halt entsprechend auch von dieser sehr reichen Lore.
Sehr reichen Backstory, ja klar.
Aber ich würde sagen, für diese Folge reicht diese klar, Ausführung.
Natürlich, da kannst du mal unendlich drüber
diskutieren. Genau, wir werden auch vielleicht nochmal auf dieses Thema zurückkommen, wenn uns dann vielleicht irgendwie ein Thema persönlich einfällt, noch irgendwie ein Universum oder irgendwie ein Spiel, wo wir denken, da ist auch sehr viel Potenzial da, weil da in diesem Spiel sehr viel so angedeutet wurde oder man hat halt Lust bekommen. Aber ja, unsere Zuhörer dürfen natürlich auch gerne ihre Spiele, ihre Welten halt nennen und warum die halt bei denen eine gewisse Faszination ausgelöst haben oder was sie daran dazu ermutigt hat, halt die herumliegenden Bücher halt dann zu lesen und genau, da.
Oder welche Realisierung bei so einem Durchspielen dann plötzlich einem total das Gehirn zermatscht hat. Ja?
Ja.
So wie die Feststellung, dass Portal und Half-Life in einem Universum spielen. Das ist halt geil.
Ja.
Scheint auch Menschen zu geben, die das noch nicht wissen. Also, keine Ahnung. Ist halt so.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwann gedacht habe, ich glaube, es war irgendwie für mich entweder klar oder halt so naheliegend, dass jetzt keine große Aha-Moment kam. Aber
ja.
Gut.
Ja. Du, um mal auf ein anderes Thema zu kommen. Ja. Du hast wieder die hintersten Ausläufer des Game Passes durchforscht, nach kleinen versteckten Rohdiamanten, wenn ich das richtig verstanden habe, und hast einen Donut gefunden.
Beziehungsweise der Donut lag vor der Tür, im Sinne von, man geht einfach mal auf die New Releases und schaut, was da so an neuen Spielen rangekommen ist. Und ich glaube, dazu zählt dann auch halt Donut County, ein Spiel, was eigentlich schon 2018 rauskam. Glaube zunächst war es halt ein Handyspiel, also so ein Mobile-Spiel. Ist ja mittlerweile auch für Windows, PlayStation 4 und halt dann jetzt auch für die Xbox rausgekommen, also jetzt für die Xbox Series. Eigentlich hat es ein ganz einfaches Konzept.
Du bist ein County Sheriff und du musst alle Donuts essen.
Das wäre sehr schön gewesen. Aber nein, es ist auch ein sehr schönes Spiel, entweder geworden, aber anders. Es geht halt eigentlich darum, also von der Spielmechanik her, du hast halt Levels und du bist halt ein kleines Loch im Boden, wie ein Golfloch, sozusagen. Mhm. Und du bewegst dich über diese Welt rüber.
Und du musst kleine Donutlöcher machen.
Und frisst halt einfach, du lässt halt die Sachen in dich reinplumpsen. Du frisst sozusagen die Materie, die um dich rum liegt, und wirst immer größer. Je größer du wirst.
Wie heißt das? Katamari? Oder?
Sie in die Richtung, also die Idee ist halt ähnlich. Also dieses Wachsen, größere, also Chaos anrichten, beziehungsweise dann. Also man muss eigentlich damit Rätsel lösen, kann man sagen.
Okay.
Einfach nur zu Anfang, welches Ding kannst du zunächst fressen, um das nächstgrößere Ding zu fressen? Also. Okay. Im Sinne von. Es hat auch eine gewisse Story dahinter, und zwar, dass dieses Donut County im Endeffekt geschluckt wird von diesen Löchern und irgendwo im Inneren der Erde landet und die halt Bewohner sich dann ein bisschen erzählen, was dann gelaufen ist. Im Endeffekt, also die Story ist sehr hanebüchen in gewissen Art und Weise, auch wie die Erzählung ist, weil es ging nicht darum.
Also kein Anwärter für die beste Spiele.
Nein, definitiv nicht. Okay. Es geht grob gesagt.
Vielleicht mit dem zweiten Teil, dann macht das alles Sinn.
Könnte sein. Ich habe die Namen der Protagonisten mittlerweile vergessen, weil die jetzt auch nicht so wichtig sind, aber es ging nicht darum, dass halt der verantwortlich für das ganze Geschehen ist ein Waschbär, der über die App das so gesteuert hat, der halt in einem Donut-Shop arbeitet, und sobald halt irgendjemand einen Donut bestellt, kriegt er halt diesen Donut, also dieses Loch, was dann halt die ganzen Sachen auffrisst, plus ihn, und dann alle unten, genau, dein Blick sagt gerade alles. Ich will nicht zu viel darauf eingehen, weil es ist eigentlich ein Spiel, was man mal so nebenbei spielen kann zwischen anderen Spielen. Optik, Cell-Shading-Look, sehr schön gemacht. Reduziert, halt Cell-Shading reduziert. Weil halt, wie gesagt, es kommt halt von der Mobile-Plattform, da ist jetzt keine große Grafik zu erwarten. Aber sehr stimmig, atmosphärisch, entspannt, schön, hat dialogtechnisch, also alles in Dialogboxen halt geregelt, erzählt. Da hat es den einen oder anderen Schmunzler-Effekt oder eine nette Idee. Auch die Rätsel werden teilweise dann so ein bisschen komplexer, dass man Wasserpfützen aufnehmen muss. Irgendwo anders dann eine Apparatur, sagen wir einfach mal, damit Wasser betreiben muss oder anderes Gedöns, ein Trampolin, glaube ich, fressen, damit halt Sachen hochbouncen und damit du dann wieder andere Sachen halt umschmeißen kannst, dass du die wieder fressen kannst. Also du musst eigentlich nur halt, das Ziel ist, alles in diesem Level zu konsumieren und in die Erde reinzukriegen, also den Müll zu sammeln, weil es geht eigentlich schon darum, dass im Hintergrund halt diese Waschbären sind und der Waschbärkönig will halt Müll sammeln und Müll sammeln, alles sammeln.
Ja.
Das ist sozusagen die Grundidee.
Ja, das klingt nach genau demselben verrückten Prinzip wie bei Katamari, keine Ahnung, wie das hieß, ja. Domachu oder so.
Aber ich will auch direkt mal zum anderen ja, zweiten Spiel ankommen, weil, wie gesagt, das ist halt der Game Pass Abteilung immer wieder, wie immer noch nicht gesponsert. Und zwar heißt das Spiel Rain on Your Parade. Beide Spiele, also auch Donald Trump.
Spielst du da eine Regenwolke? Die ja. Leute. Ja, geil.
Genau.
Wirklich.
Ja, 1:1. Das ist das. Du bist Cloudy, glaube ich, heißt sogar im Spiel. Mhm. Cloudy, die kleine Regenwolke. Also beide Spiele gibt es halt für die Xbox Series und Game Pass und für den PC. Also Rain on Your Parade, daran hast du schon vorweggenommen. Also richtig erraten, sagen wir es mal so. Mhm. Du bist eigentlich eine Wolke.
Ja.
Und dein Ziel ist einfach nur, du hast auch verschiedene Objectives. Zum Beispiel, mache alle Humans, also alle Menschen nass. Oder muss halt irgendwie dann andere Sachen, oder lösch hier diese Feuer. Oder, nachher wird es ein bisschen komplex, aber es gibt, glaube ich, Ich weiß nicht, wie viele Levels es gibt. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Level so 19, 15, 19, 20, irgendwas im Dreh rum. Ich glaube, es gibt so über 50 Level oder noch mehr. Und es wird immer ein bisschen komplexer, ein bisschen unterschiedlicher. Die Level werden auch teilweise größer. Und da musst du teilweise dann auch sehr sparsam mit dem Regen umgehen. Du hast halt keine Nachfüllmöglichkeiten. Andere Male hast du Nachfüllmöglichkeiten. Kannst aber auch noch anstelle von Wasser Benzin aufnehmen, dann regnest du Benzin über die Sachen, da musst du halt das Feuer so steuern mit deinem Spritregen oder was immer, sein Ölregen, damit du dann Pakete in Flammen aufgehen lässt oder du kannst Säure regnen lassen, um dann also Felder...
Also es ist kein nettes Spiel, du bist eine böse Wolke.
Du wirst ein bisschen böse. Mhm. Aber es ist einfach sehr knuffig gemacht, das Design. Du kannst auch, also es gibt so ein bisschen
knuffige
so...
Knuffige Kriegsverbrechen.
Das genau. Und je nachdem, also in verschiedenen Leveln bekommst du noch so noch einen kleinen Skin freigeschaltet, kriegst du so eine Gitarre oder ein Stirnband oder eine coole Sonnenbrille.
Cool, klau die kleine Napalmwolke mit der coolen Sonnenbrille.
Du hast es erfasst und du kannst sogar noch sein Gesicht.
Du Genfer kannst, Konventionsbruch mit Coolness-Faktor 3000 und dem 100er-Emoji, das du, ist ja du großartig. Du kannst
sein Gesicht selbst malen.
Nein.
Also kannst du kannst so ein eigenes Gesicht malen. Und nur so Sachen, also es ist einfach, und du, es gibt verschiedene Achievements, versteckte Sachen, du hast halt Missionsziele.
Okay. Sachen, und dann gibt es so Geheimziele, oder wie?
Genau, teilweise machst du dann...
Wenn du neue Sachen dann freischaltest.
Genau, teilweise machst du einfach nur so alles kaputt und plötzlich so, ach, du hast jetzt alle fünf Gartenzwerge gefunden.
Okay.
Bam. Und dann kriegst du noch einen Stern dazu oder so Sachen. Also man findet auch Guides, habe ich schon gesehen, im Internet, wo halt gesagt wird, wo alle Achievements sind, wo alle versteckten Sachen sind. Es ist auch ein bisschen so wie Donut County, im Endeffekt ein Spiel für zwischendurch. 3-4 Missionen am Stück machen, dann hat man eigentlich auch genug von dem Spiel. Mir geht es zumindest so. Und dann spielst du vielleicht noch ein bisschen weiter Resident Evil 8, weil du brauchst jetzt gerade einen kleinen Bruch von der ganzen düsteren Horror-Atmosphäre. Und jetzt
so lange, wie der Unterhosentrockner noch läuft, ja.
Genau.
Jeff hat mir vorhin gebeichtet, dass er das Spiel nicht spielen kann, weil es zu scary
für ihn. Ich bin allgemein kein Mensch für Horrorspiele. Ja, ich schaue mir sehr gerne die YouTube-Let's Plays von eigenen Leuten an dazu. Auch weil die teilweise dann alle Spiele schon gespielt haben davor und dann irgendwie sagen, ach ja, hier, das erinnert mich an das Herrenhaus aus Teil 2 oder Teil
1. Langweilig, was so ein Jumpscare, den habe ich doch schon 100 Mal
gesehen. Genau, und hier ist dann, aber das ist auch ein Spiel, eine Spielereihe eigentlich mit einer sehr reichen Lore. Resident Evil
im Endeffekt. Ja, meine ich. Deshalb, also keine Ahnung, das war jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt, warum ich das Thema heute mal angeschnitten habe, aber es gibt halt einfach so Serien, die sich eh schon seit unzähligen Jahren halt dann durchziehen, ne? Und die dann so eine total reiche, zusammenhängende Story irgendwie zu haben scheinen.
Und dann sogar noch so wunderbare Filmumsetzungen bekommen haben, Resident Evil.
Ja, genau.
Oh Gott, nee. Anderes Thema.
That's not canon.
Aber so viel zu Rain Your Parade, wie gesagt, ist halt eher so ein süßes, lustiges Rätselspiel mit eigentlich relativ coolen Mechanik, einen coolen Hauptcharakter, weil du hast einfach mal eine Wolke. Das hatte ich jetzt bis vorher nicht. Und der Stil ist so ein bisschen so Cutout, Cardboard, Miniaturwelt.
Ah, so ein bisschen wie bei diesem Yoshi-Spiel, was es ja
es
auch
gab. Es geht ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Also
dieses Crafted World, was...
Oder Woolly World.
Yoshi. Ja, Woolly World war das mit dieser eher wolligen Welt. Aber ja. Es gibt das zweite, das ist Yoshis Crafted World. Oder Kirby's Epic Yarn hatte auch mehr diesen Crafted-Look dann drin.
Es ne? gibt ja auch die...
Alle drei übrigens sehr unterschätzte Spiele.
Es gibt ja auch die Paper Mario-Reihe, oder?
Ja, Paper Mario gibt's auch. Die sind auch
also,
dann...
Sagen wir mal, ist so ein bisschen geht in dem Stil. Grob in die Richtung, hat natürlich noch einen eigenen Stil, aber es geht halt so in die Idee des Designs.
Ja, aber ich meine, da wären wir dann wieder bei einem anderen Komplex, den ich auch schon mal ansprechen wollte, ne? Dass solche verschiedenen Grafik Stile ja auch dann irrsinnig interessant sind. Ne? Es muss ja nicht immer Hyperrealismus sein, sondern es kann ja durchaus mal auch stilisiert sein und dieser Cell-Shading-Look ist auch mal geil oder halt so ein Papier-Mache-Look oder so ein Woll-Knitting-Look oder sowas.
Das zeigt ne? ja die Switch im Allgemeinen sehr gut, weil die kann halt zumindest in der Regel keine großartigen Grafik- Monster, sagen wir jetzt auch mal, darstellen. Wobei, wir meinten ja schon mal, dass Doom also darauf Ahnung, läuft wie, und so weiter richtig gut läuft.
Wie die Doom darauf zum Laufen gekriegt haben, keine Ahnung.
Das liegt mit einem
Schuhlöffel und sehr viel Variable Rate Shading, ansonsten ist das nicht möglich.
Und sehr viel ein Hamsterrad und so weiter, das ein bisschen mehr Leistung ist. Aber von meinen zwei Spielen für diese Woche war es das.
Nur kurze Frage. Ja. Also jetzt für Leute, die vielleicht nicht für den Game Pass hinblättern wollen. Ich meine, wir machen ja quasi immer so ein bisschen Schleichwerbung für diesen Game Pass, einfach weil es so ein verdammt guter Deal ist. Ne? Aber einfach mal für andere Nicht-Game Pass-Besitzer oder für Leute mit einer PlayStation. Was kosten diese Spiele dann? Die klingen jetzt nicht nach Vollpreis, sondern das ist dann eher
also die Titel. Ich schaue gerade hier, wenn ich das hier richtig sehe und das halt so stimmt. Moment, das wäre jetzt USA, muss ja irgendwie Europa sein, hier Norwegen, nee, das ist jetzt, wo ist ein Euro? Hier ein Euro, also 12 Euro im Dreh rum sollte Donut County sein.
Ja. Mhm.
Und schauen wir mal kurz
auf. Rain on Your Parade ist auch so um die 15 Euro, glaube ich.
Ja, müsste sein. Also es sind halt so Spiele, ich glaube mit Rain on Your Parade hast du mehr Spielzeit zumindest.
13 Euro.
Ja, also alles Spiele, die kann man so spielen, die kann man auch theoretisch seine Kinder spielen lassen, weil das einfach keine großartigen, überkomplexen Spiele sind, haben einen knuffigen Faktor und so weiter.
Ja, dann können die Kinder ganz Genfer Konventionsbruch üben. Das ist ja
genau, dann jung übt sich, ne?
Jung also, übt sich, ja. Jung übt sich, damit man weiß, ob man Steine in den Schneeball packen darf oder nicht.
So, haben wir jetzt zu dem Punkt, jung übt sich einen guten Übergang?
Eigentlich wirklich.
Schade.
Nicht wirklich. Wobei, also keine Ahnung, jung übt sich, ist vielleicht ein bisschen makaber, ne? Aber das wäre dann eine total ungelenke Überleitung jetzt zu Spiritfarer. Aber
ungelenk.
Farer, ne? Okay. Nein, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, sondern Spiritfarer ist ein wunderschönes und meiner Meinung nach ziemlich spaßiges Spiel, das sich mit einem ziemlich dunklen Thema beschäftigt, mit dem man sich aber desto früher, desto besser auseinandersetzen sollte, nämlich dem Tod. Und zwar geht's, ja, das klingt halt blöd, ne? Aber da geht's drum, dass du die Rolle des Fährmanns übernimmst, der die Seelen ins Jenseits befördern soll. Und deshalb bist du der Spiritfarer. Und was du da quasi in diesem Spiel lernst, oder wo wir dann wieder bei den, ne, was die Kinder dann möglichst früh lernen sollten, wären, was du da vermittelt kriegst, ist, dass es okay ist, auch mal loszulassen und halt, weil dein ganzes Ziel, das ganze Ziel des Spiels ist, du bemutterst diese verlorenen Seelen und bringst die halt ins Jenseits und erfüllst jeden ihrer Wünsche mit der vollen Absicht und mit dem vollen Wissen, dass du sie irgendwann halt verabschieden musst und sie dann irgendwann halt gehen. Ja? Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ich habe es selbst nicht gespielt, ich habe es nur halt aus zweiter Reihe zugeschaut, weil nicht nur du hast eine Freundin, Jeff, sondern auch ich. Und ja.
Ich habe drauf gewartet, irgendwie
ja, so ein Spruch. Genau. Darf halt bloß nicht meine Frau rausfinden, dass ich eine Freundin. Nein, ich meine, vielleicht hört sie den Podcast ja nicht. Nein, die Sache ist die, das Spiel ist halt, sieht irrsinnig schön aus und behandelt, wie gesagt, ein sehr dunkles und düsteres Thema, ne? Aber auf eine sehr, erstens sehr erwachsene und zweitens halt auch sehr lockere Art und Weise. Ne? Du hast halt diese, jetzt als Beispiel, so eine Schlangenkreatur, die halt, die sind alle tot, ne? Und du musst die irgendwie ins Jenseits befördern, aber die haben halt zwischendurch dann noch so eine ganze Reihe an kleinen Aufgaben für dich. Ah, ich brauche aber jetzt noch, könntest du mir das noch erledigen? Ich fühle mich nicht gut, über die Schwelle zu treten, bevor ich nicht keine Ahnung, ne, dafür gesorgt habe, dass der kleine Timmy auf die Universität gehen kann oder so. Ne? Jetzt rein erfunden. Aber, okay. Aber solche Sachen sind es halt. Ne? Also Dinge, die sie noch in dem Diesseits halten, weil halt noch Teile ihrer Story nicht abgeschlossen sind. Und das erledigst du dann für sie und zwischendurch bringen sie dir dann auch neue Dinge Dinge bei. In dem Sinn ist es dann sehr, sehr stark so wie Animal Crossing beispielsweise.
Das wollte ich gerade fragen, weil es sieht halt auch, du baust sozusagen dieses Schiff.
Hast dieses Schiff, du lebst quasi ausschließlich auf diesem Schiff, und dieses Schiff muss man sich denken wie eine Animal Crossing Insel, ne, oder ein Animal Crossing Dorf. Du bestimmst dann selbst, wo diese Bewohner auf deinem Schiff schlussendlich, wo diese Bewohner dann leben. Die kriegen dann so eine kleine eigene Unterkunft. Du setzt fest, wo die Küche ist und wo das Lagerhaus ist und wo das Sägewerk ist, etc., etc., etc. Und du musst Ressourcen sammeln, und die bringen dir dann bei, wie man diese Ressourcen verarbeitet und effizienter verarbeitet. Und die haben dann natürlich immer größere Ansprüche und wollen dann bekocht werden. Dem einen ist es egal, was er zu essen kriegt, dem anderen nicht. Ne? Und die sind alle, haben die so einen eigenen Charakter, mit eigenen Ansprüchen und eigenen Erwartungen, und dem versuchst du dann halt bestmöglichst gerecht zu werden. Aber anders wie bei Animal Crossing, wo du dir quasi deinen perfekten Inselstarter zusammenbastelst mit deinem perfekten Bewohner, und du möchtest unbedingt diese eine blöde Katze mit den zwei verschiedenen Augenfarben haben, und ja, keine Ahnung, scheinbar ist das ein totaler Hype.
Ja, hab ich auch schon mal bekommen, aber das klang so, dein perfekten Inselstarter, das klang jetzt ein bisschen
anders. Das klang ein bisschen Kim Jong-un mäßig, ja. Aber
oder zumindest Tropico, aber ja.
Ja, oder so. Aber haben hier halt trotzdem alle ihren einen Charakter, aber du weißt halt ganz genau, irgendwann ist es dann halt Zeit für sie auch wirklich zu gehen, und dann musst du dann auch Abschied nehmen von ihnen, und das dann halt wirklich in diesem vollen Wissen, ne, dass du quasi, böse gesagt, ne, jemanden aufpäppelst, nur um ihn dann gehen zu sehen, ne, ist schon irgendwo traurig, aber du lernst halt auch ein bisschen mit dieser Trauer umgehen, weil du halt weißt, das ist das Beste für sie. Irgendwie solche Dinge, die man halt eigentlich im realen Leben auch irgendwann mal lernt, wenn es halt Zeit ist, Abschied zu nehmen vom geliebten Hund oder Haustier oder sonst was. Ne? Auch solche Lektionen, die irrsinnig wichtig sind für Kinder, ne? Und die einem vielleicht auch selbst irrsinnig schwer fallen, ne? Mit diesem Gedanken dann sich mal konfrontiert zu sehen. Damit spielt dieses Spiel und geht damit auf eine für meine Begriffe sehr, sehr coole Art und Weise um. Ne? Und drumherum ist ein grundsolides Spiel. Ne? Also du hast nicht nur dieses sehr ernste Setting, was es aber halt sehr toll macht, sondern du hast auch einfach ein an sich, zumindest allem Anschein nach, wie gesagt, habe es nicht selbst gespielt, sehr cooles Spiel. Es ist rein 2D, also du hast keine 3D-Missionen, sondern du hast wirklich nur so ein Side-Scrolling, sowohl auf diesem Schiff wie auch auf den Inseln beim Sammeln von Ressourcen oder so. Das ist alles eine Timing-Frage. Wir haben es jetzt auf der Switch gespielt. Da musst du dann für bestimmte Aufgaben, wie beispielsweise ein Baum fällen, musst du den Stick im richtigen Rhythmus hin und her bewegen, damit du die Säge halt im richtigen Rhythmus bewegst und mehr Ressourcen kriegst. Solche Dinge halt. Ja. Das Wachstum bei deinen Kräutern anzuregen, musst du auf einer Gitarre spielen, und das ist dann quasi so eine Art Guitar Hero Minigame, wo du die Knöpfchen in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Rhythmus dann drücken musst. Ne? Also und das hat aber schon was. Ne? Und du hast dann eben auch dieses Management Spiel dann dazu, wo du Ressourcen sammeln musst, wo du dein Schiff ausbauen musst, Schiff immer größer, immer höher, weitere Upgrades für diese Unterkünfte für die Bewohner und so weiter, ne, was es dann halt wirklich ganz ähnlich ist wie in Animal Crossing oder in anderen solchen Management-Spielen, und macht halt ebenso süchtig wie all diese Management-Spiele, ne? Und hat eben genauso auch dann diesen Cuteness-Faktor von, ach, ist das nicht süß? Schau dir an, wie diese kleine Schlange sich mit ihrem Arm, ihrer Schwanzspitze besser gesagt, unterm Kinn kratzt, und ist das nicht niedlich, ne? Und auch jetzt wird's dunkel, jetzt haben sie Angst, jetzt laufen sie, schau dir mal an, wie niedlich, die laufen jetzt in ihre Häuser rein oder so, solche Sachen halt. Es ist halt cute. Profitiert natürlich auch davon, dass halt der Grafikstil halt irrsinnig schön und wunderschön gezeichnet ist. Es ist so ein gezeichneter Stil, mit sehr satten Farben, mit sehr klaren Linien auch und wunderschön gemacht. Sieht halt also selbst auf einer Switch halt wirklich gut aus. Ne? Kleiner Manko für mich, es ist nicht wirklich vertont, bis auf einzelne kleine Wörter, der Rest ist halt alles Textbox, ne? Aber gut, das kann man vielleicht auch nicht wirklich von so einem kleinen Titel erwarten. Ich weiß nicht, das ist vielleicht zu hoch gesteckt, ne? Aber ich fand's dann trotzdem eigentlich ganz gut. Gut, auf der anderen Seite, ich meine, es kostet 30 Euro plus minus, das kann man verkraften.
Und es ist auch im Game Pass enthalten.
Ist, ach, ja, irre.
Ja, aber was ich gerade hier noch gesehen habe, was ich ganz cool finde, ist, es werden auch in diesem Jahr noch weitere kleine Updates kommen, also Content-Updates.
Genau, das hatte ich auch noch gesehen. Also der Entwickler und self-published ist es ja auch. Wie heißt es? Thunder Lotus Games, glaube ich. Die haben bereits angekündigt, dass sie es noch weiter unterstützen werden mit weiteren Stories, also quasi mit weiteren Charakteren, ne? und weiteren
Ja.
Seelen, die du rüberschiffen musst.
Dazu kommt aber auch halt dann zum Beispiel auch teilweise neue Gebäude und so weiter. Das heißt, mit diesen Updates von den einzelnen Spirits kommen ein paar Sachen dazu. Also es steht immer dann New Spirit und dann More Stellar Story Content. Also Stellar ist ja der Charakter, den du spielst.
Genau.
Improved Co-op. Co-op, hast du das irgendwie austesten können?
Nein, noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, was es sein soll. Du hast nämlich quasi so ein Sidekick, so eine kleine Katze, die dich bei allem begleitet und dir ständig hinterher wetzt und die praktisch, wenn du jetzt einen Baum umsägst, beispielsweise ist es so eine große Doppelsäge und die sitzt dann auf der anderen Seite und zieht dann von der anderen Seite das Sägeblatt durch. Ich kann mir dann vorstellen, dass wenn du zu zweit Koop spielst, dass dann der zweite Spieler die Katze steuert und dir dann bei bestimmten Tasks, beispielsweise beim Sammeln von Ressourcen, unter die Arme greifen kann. Ne? Aber tatsächlich, ich habe es jetzt nicht ausprobiert.
Okay. Aber die Updates sollen kommen jetzt im Frühling, ist vielleicht schon raus in dem Moment hier, dann nochmal im Sommer und im Herbst. Und wer weiß, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Zumindest sind jetzt diese drei Updates angekündigt, mit verschiedenen, also mit halt dem Spirit, mit verschiedenen neuen weiteren Elementen und alles.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann irgendwann mal vielleicht kostenpflichtiges Add-on nachschieben mit noch weiteren Stories. Ne?
Oder einfach mal, Game of the Year Edition wäre blödsinnig, weil das ist ja alles gratis gewesen bisher. Nee, aber vielleicht wird es auch mal einen zweiten Teil geben oder sowas, halt, wo man dann drauf aufbaut.
Und auch da sind wir dann wieder bei Spiele-Story, aber ich habe schon so eine düstere Vorahnung, wie es vorbeigehen könnte, das Spiel, ne, wie es enden könnte. Nämlich, dass du selbst dann auch über den Jordan wanderst. Ne, und
hast du auch gerade gedacht.
Ja. Dann ich meine, keine Ahnung, dann gibt es halt einen zweiten Spiritfarer und einen neuen. Das Spiel fängt eh damit an, dass der alte Spiritfarer Charon dir die Sense gibt und sagt, so, jetzt machst du, ich gehe jetzt hier über die Schwelle, ciao, danke, das war's. Und spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass du das halt dann im zweiten Teil jemand anders den Job dann übernehmen darf. Ne?
Aber nachdem wir jetzt dann über drei Spiele gesprochen haben, die eigentlich einen optisch zumindest sehr schönen, knuffigen Charakter haben, hast du ja noch ein Spiel.
Ja, ich hatte auch noch, es war halt einfach jetzt seit dem letzten, wo wir halt unsere letzte Episode gemacht haben, waren jetzt nicht wirklich irgendwelche Releases dabei, wo ich jetzt gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt spielen und deshalb bin ich dann in alte Schemata und alte Muster zurückgefallen und auf ein Spiel gefallen, das ich ab und an mal gespielt habe, seit es in der Kickstarter-Kampagne war, aber was halt nicht wirklich massentauglich ist. Und zwar so ein richtiger Hardcore-Shooter, der heißt Hell Let Loose. Also quasi die Tore zur Hölle brechen auf oder so, ne? Ja. Frei nach Deutsch. Und das lässt sich am besten beschreiben als ein hyperrealistisches Battlefield mit wirklich großen 100-Spieler-Matches. Damals in der Kickstarter-Kampagne sollten es sogar noch mehr Spieler sein. Das wurde dann zwischenzeitlich nach unten revidiert, aber vielleicht kommt das ja noch. Und halt wirklich in diesem Sinne, so wie Squad, so wie Red Orchestra, so wie Rising Storm Vietnam oder so, diese ganzen, oder Tannenberg, Verdun, da kommt ja jetzt auch ein neues, die italienische Front, solche Hardcore-Realismus-Spiele, in denen du halt nach einem Treffer schon halb am Verbluten irgendwo rumhängst und dir halt auch dementsprechend wesentlich mehr Realismus auch bei deinem eigenen Spielverhalten abverlangt wird. Du kannst nicht da einfach nur blind nach vorne laufen und ohne Rücksicht auf Verluste rumballern, sondern du musst wirklich taktieren und vorsichtig sein und mit deinen Teammitgliedern arbeiten und zusammenarbeiten. Und das hat auch ein hochkomplexes Squad-System, bei dem du Befehle annehmen musst von einem, deinem kommandierenden Offizier auf deiner Seite, der dann Luftschläge anfordern kann und Ressourcen ausgeben kann, um Fahrzeuge zu kaufen. Und es klingt irrsinnig komplex und das ist es auch, weil man sich einfach mal vor Augen führen muss, du hast alleine 4 verschiedene Keybinds auf deiner Tastatur, abhängig davon, mit wem du kommunizieren möchtest. Wenn du jetzt mit Leuten in deiner Umgebung kommunizieren möchtest, dann drückst du ein Knöpfchen und das kann sogar der Feind hören. Wenn du nur mit deinen Teammitgliedern sprechen möchtest, aus deiner Squad, dann ist das ein anderes Knöpfchen, etc. Das ist halt einfach hochkomplex. Ne? Aber halt gerade für Leute, die halt wirklich auf so einen Hyperrealismus und dann halt auch auf Geschichtsfanatismus stehen, für die ist das halt ein gefundenes Fressen. Ich mag sowas. Es ist aber nicht wirklich massentauglich. Also es ist irrsinnig frustrierend, 5 Minuten irgendwo durch die belgische Schneepampa zu laufen, hier irgendwo während der Ardennenschlacht, nur um dann hinterrücks von einem Heckenschützen niedergeschossen zu werden und dann wieder 5 Minuten laufen zu müssen, ohne irgendwann auch nur eine Sekunde lang die Front gesehen zu haben. Aber sowas passiert halt in diesem Spiel.
Also das war mir teilweise schon bei Battlefield manchmal ein bisschen zu blöd, wenn du irgendwo gespawnt bist, laufst ein bisschen rum und wirst abgesniped und du konntest gar nichts machen.
Ja, also das hier ist alles andere als einstiegsfreundlich. Ja. Es hat auch kein Tutorial oder sonst was. Ne? Das heißt, dein erster Kontakt wird vermutlich eine Partie sein, wo du dann reinjoinst, erstmal gar nicht weißt, welche Klasse soll ich jetzt auswählen, weil es gibt natürlich x verschiedene. Also wählst du einfach mal den normalen Schützen, weil du denkst, gut, da kannst du recht wenig falsch machen. Ne? Und dann wirst du erstmal angeschnauzt, warum du dein Mikrofon nicht benutzt. Und dann musst du erstmal hektisch rausfinden, welches Mikrofon, wie muss ich das überhaupt einstellen? Keine Ahnung. Und dann bist du schon tot, mindestens 2-mal. Ja. Und dann rausfinden, wo muss ich spawnen, weil dann gibt es verschiedene Spawnpunkte. Und was ist jetzt wichtig? Ach so, diesen Punkt kann ich gar nicht einnehmen, weil der ist nicht Teil der Front. Ich muss erstmal hier auf der anderen Seite helfen, damit die Front sich weiter nach vorne bewegt. Ne? Solche Dinge. Und das es ist halt einfach cool für History-Buffs wie mich, die halt auch die geschichtlichen Zusammenhänge und die geschichtlichen Vorbilder, weil alle diese Maps, alle diese Multiplayer-Szenarien orientieren sich halt an realen historischen Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist halt, find ich halt einfach großartig. Ne? Auch das ganze Material ist ziemlich realistisch gestaltet. Dementsprechend sind die Waffen alles andere als leicht zu handhaben. Ich meine, gut, du kannst linke Maustaste drücken, damit du schießt, und rechte Maustaste drücken, damit du zielst. So viel einfacher geht es ja nicht, aber ist halt schwer zu kontrollieren, großer Rückstoß, wahnsinnig kompliziert zu wissen, ob du überhaupt was getroffen hast. Du kriegst natürlich gar kein Feedback. Ne? Du hast keinen Killfeed, der dir sagt, du getötet XX Super Ranger _01 XX. Hast du nicht. Ne? Das heißt, du weißt nicht, ob du jetzt diese eine komische Silhouette, die du da in der Hecke gesehen hast. Erstens, hast du ihn getroffen? Fragezeichen. Zweitens, war es überhaupt ein Gegner? Drittens, war es überhaupt eine Figur oder war es irgendwas sonst? Weißt du halt alles nicht. Musst du dann alles erstmal rausfinden. Ne? Das heißt, diese ersten Minuten und teilweise auch Stunden in diesem Spiel verbringst du halt wahnsinnig viel erstmal damit, A, zu sterben, B, rauszufinden, wie das alles überhaupt funktioniert und was sie da überhaupt von dir haben wollen. Ne? Weil die ganzen Mitspieler, sehen deinen relativ niedrigen Erfahrungsrang anhand deiner Spielfigur, aber das interessiert die doch nicht. Ne? Du könntest ja genauso gut jemand sein, der nur vorgibt, ein totaler Neuling zu sein. Erstmal zusammenstauchen, diesen kleinen Unteroffizier da, der absolut gar keine Ahnung hat, in die hinterste Reihe oder als Kanonenfutter erstmal vorlaufen. Hatten wir alles schon. Und dann gibt's natürlich, das wiederum ist cool, die ganzen Server sind dann natürlich nach Sprache quasi orientiert. Ne? Okay. Also du hast praktisch rein deutschsprachige oder deutsch- und englischsprachige Server oder rein französischsprachige Server oder rein russischsprachige Server mit den ganzen Hackern, die. Ne? du hast dann tatsächlich so Teile der Community, die sich dann so aufteilen, ne? damit halt wirklich auch zumindest dieser eine Einstieg dann dir leichter fällt und du dann auch wirklich mit diese eine kleine Hemmschwelle, damit du dir nicht wie ein totaler Affe vorkommst, mit anderen Leuten dann Französisch sprechen zu müssen, wenn du es nicht wirklich kannst, ne? Oder umgedreht.
Weißt du, ob es da nur halt Public Server gibt oder gibt es auch Dedicated Server?
Nein, das also kann man auch, da gibt es halt auch gehostete Server von irgendwelchen
anderen. Das ist ne? sehr gut.
Das, ja, auf jeden Fall. Ne? Weil
kann das, man auch schön Leute bannen.
Erstens das und zweitens trägt sowas natürlich ungemein dazu bei, dass so ein Spiel langlebig Support halt hat. Ja. Ne? Weil, muss man halt auch dazu sagen, es ist halt wirklich so ein totales Hardcore-Spiel. Das spricht eine wesentlich kleinere Audience an, als jetzt viele andere Spiele. Das spricht jemand komplett anders an, als jetzt ein Call of Duty beispielsweise. Ne? Und halt wirklich eher was für totale Experten, die halt genau wissen, diese ganzen coolen Hintergrundstorys dann teilweise drumrum. Ne? Macht für mich halt was her, ist aber immer noch, glaube ich, zu speziell, auch für unsere Zuhörer, glaube ich, zu speziell. Wär aber, glaube ich, vor allen Dingen für Leute, die jetzt sagen wollen, okay, ich habe fünf Kumpels, mit denen ich mir das vielleicht mal anschauen möchte, weil gerade dann, glaube ich, profitiert man ungemein davon, wenn man sich halt auch schon ein bisschen kennt und dann auch langsamer an das Ganze rangehen kann und sich das halt dann ohne Druck von oben, zumindest wird dann halt nur der Gruppenleiter dann zusammengestaucht vom. Ja. Nein, ja, erstens streitet der die anderen fünf an, aber der wird dann halt auch vom Overarching Officer, der deine Seite kontrolliert,
okay, jetzt meinst
du, ja. der alle anderen Squads auch koordiniert, der staucht dich dann halt auch noch zusammen. Ne? Also die Chain of Command wird dann trotzdem gnadenlos durchgezogen. Ne?
Kostenpunkt?
Wie viel kostet Kostenpunkt 30 Euro, war 30. Aber auch regelmäßig schon in der Sale, ist halt derzeit immer noch im Early Access, wird auch jetzt demnächst scheinbar noch erweitert, jetzt kommt dann die Ostfront noch hinzu, ne? Weil solche Dinge, also ich denke, wenn das dann irgendwann mal komplett rauskommt, wird es dann trotzdem 60, 65 Euro kosten, so wie alle anderen Teile halt auch. Ne?
Ist das denn auch auf dem Epic Game Store erhältlich?
Nein, es ist nur, es ist, also keine Ahnung, aber es ist auf Steam erhältlich, was einer der Gründe ist, warum ich es besitze, weil ich das andere kategorisch ablehne. Aber es ist eine interessante Frage, weil es setzt auf Unreal Engine. Wäre also praktisch der okay. Erster Anlaufpartner jetzt für Epic Games gewesen.
Also kann auch gut sein, dass es da auch verfügbar ist.
Könnte sogar sein, ja. Ist sogar wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, Team 17 ist Publisher. Gut, die kennen sich ja mit solchen Shootern aus. Ne? Also die ganzen Worms-Teile ist ja auch schon
jetzt. Ja. Die haben auch schon andere Sachen gemacht, aber ja.
Genau, ja. Ich guck gerade, es scheint es auch auf, nein, gibt's nicht auf Epic Games. die armen Schweine. Ja gut, da
sollten sie vielleicht mal machen.
Dann,
ja, dann läuft's auch
mit. Dann läuft's mal, ja genau, weil das war so eine kleine Randnotiz, die ich reingeschrieben hatte in den Cliff Notes für diese Sendung. Das hast du ja dann sicher auch mitgekriegt. Es gibt diese große Streiterei darüber, dass wie war es gelaufen? Apple hat Epic Games Store aus dem Apple Store verbannt. Ne?
So weil Fortnite, also weil Epic bei Fortnite irgendeine Umstellung gemacht hat
mit interne Währung dann verkauft hat, also interne Sales gemacht hat in dieser In-App.
Da gab es zumindest was gegen die Auflagen verstoßen hat, und Epic hat es wohl darauf angelegt, den Streit, weil Apple an jedem Kauf über den
den App Store irgendwie 30 Cent verdient oder so. Ne?
Oder so viel Prozent halt
verdient. Oder so viel Prozent verdient, ne? Und das ist dann scheinbar so ein Businessmodell, was die halt einfach gnadenlos durchziehen bei allem, was noch quasi aus der Zeit kommt, wo man über iTunes noch Musik gekauft hat und nicht einfach nur ein Abo-Modell hatte, so wie heute. Und dieses Modell wird halt quasi von Epic Games dann oder von Epic hinterfragt. Und im Zuge dessen kommt es halt jetzt zu einem Gerichtsverfahren, und im Zuge dieses Gerichtsverfahrens müssen die halt dann quasi jetzt bei Discovery alle Fakten auf den Tisch legen. Und dabei kam jetzt dann scheinbar raus, dass, große Überraschung, ne? Epic Games ist ja dieser Laden, wo man Spiele für lau kriegt. Das kann natürlich nicht sehr profitabel sein, hat man sich immer gedacht. Und große Überraschung, es ist nicht profitabel. Die machen absolut keinen Umsatz mit dem Ding, sondern machen halt nur reinen Nettoverlust, was aber auch irgendwo logisch ist.
Genau, und was ja auch eigentlich Teil der Strategie ist, die von vielen gefahren wird. Man baut halt auf diesem Weg eine sehr große Reichweite, eine sehr große Kundschaft auf, die dann an einen gebunden wird, damit die Leute dann den Reflex haben, dann auch vielleicht mal was
in Zukunft Epic was man dazu zu kaufen. Ja, klar.
Und ich glaube, Epic hat zumindest aktuell noch, ich habe keine Ahnung, wie beliebt Fortnite immer noch ist. Ich glaube, die sind immer noch sehr, 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 sehr beliebt. Und solange Fortnite läuft, haben die, glaube ich, auch keine großen Geldprobleme.
Nee, klar. Die haben eine riesengroße Cash-Cow. Die können sich das erlauben, einfach weil sie diese Dollar-Kuh da melken können, bis sie umfällt. Ja? Aber der GameStore an sich, dieses Modell mit, wir verschenken jede Woche ein, zwei, teilweise sogar drei Spiele, das kann sich halt für die unmöglich rechnen. Ne? Ich kenne jede Menge Leute, die diesen Shop nur deshalb haben, damit sie sich jede Woche ein neues Spiel gratis holen können.
Ich gehöre so halb mit dazu. Mhm. Also ich bin da gerade dabei wieder, weil ich hatte jetzt in den letzten Tagen den PC, glaube ich, nicht. Also hatte ihn zwar an, aber nicht den Epic Game Store auf. Und ich schaue mal ganz kurz.
Ja, das merkt man vor allen Dingen daran, dass man 10% mehr CPU-Leistung hat als normal, wenn das Ding läuft.
Ja gut, nee, bei mir ist sowieso schon Chromecast, der alles wegsaugt an RAM und so weiter.
Der Epic Game Store ist trotzdem kategorisch
schlimmer.
Ja, das ist okay. Katastrophe. Vor allen Dingen auf AMD-Prozessoren. Aber gut, die haben da kamen jede Menge sehr lustige Fakten auf den Tisch. Auch von Apple-Seite kam jede Menge lustige Fakten auf den Tisch. Lustigste Anekdote ist, Epic hat in ihrem Laden da halt eine Top-20-Liste mit den Top 20 beliebtesten Spielen. Diese Liste beinhaltet wie viele Spiele?
Keine 20.
25.
Ernsthaft?
Ja, irgendwie aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, sie nennen es Top-20-Liste, aber es sind 20, 25 Stück. Das fasst für mich irgendwie alles zusammen. Dieser Shop hat auch irgendwie erst vor wenigen Monaten eine Chat-Funktion bekommen, beziehungsweise überhaupt eine Freundeslisten- und Social-Funktion. Ne, das ist ja auch schon total peinlich.
Das ist eigentlich das 1 und 1 einer Plattform in der Hinsicht.
Sie haben sie hatten lange Monate keinen offiziellen Mod-Support. Das heißt, du konntest keine Mods für deine Spiele dann installieren.
Den haben sie mittlerweile?
Den gibt es mittlerweile, okay. Ja.
Sehr gut,
aber halt auch einfach, das ist alles so erschwerend und nervig. Warum brauchst du x verschiedene Launcher? Wir hatten das Thema schon 100 Mal und es nervt mich auch das 101. Mal, dass ich nicht einfach nur dasselbe Spiel halt dann meinetwegen 10 € teurer woanders kaufen kann. Aber gib mir doch einfach nur diese Wahl, dann ist meinetwegen Epic Games Store der bessere Deal. Das verleitet mich eher dazu, das Ding zu kaufen, als mir zu sagen, hier, Pistole auf die Brust, entweder du kaufst es bei mir oder nirgendwo. Kaufe nicht beim Geben.
Ja, ist sowieso ein, es wird noch sehr interessant sein zu sehen, wie das mit den ganzen Shops und Plattformen laufen wird, weil ja eigentlich auch, das habe ich mal vor 2-3 Jahren, wie heißt die chinesische Überfirma?
Tencent. Ja, Tencent gehört ja Epic Games Store.
Ja, also die haben einen Anteil daran und die haben Anteil an verdammt vielen Sachen. Und die werden dann auch irgendwann nochmal noch ein bisschen mehr Druck ausüben aus verschiedenen Richtungen auf diesen ganzen Markt und wohl die Vorherrschaft von Steam dann noch mehr bröckeln lassen. Zumindest das ist wohl ihr Plan, weil...
Das scheint der Plan zu sein. Ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist ja auch gut. Und wenn das dann dazu führt, dass Steam vielleicht auch ein paar Faktoren bei sich ändert, ist okay. Aber wenn das zwingend immer darüber laufen muss, dass du den Nutzer gängelst, das geht mir halt einfach absolut nicht in den Schädel.
Ne? Ich muss eh sagen, dass das Steam eigentlich im Großen und Ganzen irgendwie gefühlt, zumindest für mich, in den letzten Jahren keinen großen Fortschritt gemacht hat, im Sinne von halt...
Ja, ganz klar.
Weil sie haben zwar neue Sachen eingeführt, die aber größtenteils bei mir so, die gehen mir am Arsch vorbei.
Ja, also das geilste Feature für mich ist diese Spielevorschläge, wo du diese 11 neuen Vorschläge basierend auf dem, was du eh schon gespielt hast oder was bei dir auf der Wishlist ist, dann gemacht kriegst.
Ich finde es noch seltsamer, die ganzen Sammelkarten, die du sammeln kannst, die du eh bekommst. Das denke ich einfach nur so, okay, nein, kann man das bitte ausschalten?
Ja, dann kriegst du halt irgendwelche Consumables, wo du halt einen lustigen kleinen Smiley bekommst oder einen kleinen Rand für deinen Avatar. Meine Güte. Dann kannst du dir deinen EP ein bisschen verlängern, indem du halt Stufe 36 auf Steam bist. Dabei seit 2004. Was ist denn schon dabei? Das ist ja, das ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so irre schlimm. Also da gibt's weitaus Schlimmeres.
Stichwort Schlimmeres?
Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, Amazon Games. Mit der Brechstange sich auf dem Markt etablieren, scheint nicht zu funktionieren.
Ne? Also wer es mitbekommen hat, Amazon versucht halt noch ein Standbein oder hat, naja, ob es gelungen ist, eine andere Frage, aber die wollen halt in einem anderen Markt noch Fuß fassen und zwar bei den Games und da gab es einige Spiele, die zumindest angekündigt wurden. Mit Crucible gab es ja auch mal ein Spiel, was es, ich weiß nicht genau, ob es wirklich offiziell released wurde und wieder zurückgezogen wurde oder ob es nur halt die Beta-Phase war. Zumindest war das so ein, nennen wir es mal, ein Spiel, was Richtung Overwatch-mäßigem Hero-Shooter ging. Aber das wurde zumindest jetzt, wird überarbeitet offiziell. Kann sein, dass mittlerweile eingestampft wurde.
Ja, es ist officially tot.
Okay, ja, so kann es auch gehen.
Ja.
Aber es ist nicht das einzige tote Spiel wohl bei Amazon.
Nee, sie haben jetzt erst im April dieses Jahres wurde jetzt angekündigt, sie haben an einem Herr der Ringe MMO gearbeitet und das ist jetzt dann auch offiziell tot. Also irgendwie ihre Strategie, so wie sie halt sonst überall fahren, ne? Einfach in der Menge alle großen Konkurrenten aufkaufen oder mit Riesenbudgets irgendwo reinplatzen und sich etablieren und dann alle anderen ausboten, das funktioniert einfach in diesem Markt nicht. Da musst du ein völlig neues Konzept bringen, anstatt einfach nur alle anderen zu kopieren und nur mit noch mehr Budget. Ne? Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ne? Bisschen ärgerlich, dass sie das trotzdem weiterhin und immer und immer und immer wieder versuchen. Ne? Sie hatten ja für große, große Kosten haben sie sich ja die CryEngine lizenziert. Und okay. Die CryEngine gehört inzwischen Amazon und wird...
Ach, sie haben sie wirklich gekauft?
Die haben sie gekauft. Die haben die von Crytek gekauft und das Ding heißt heutzutage Lumberyard. Und darauf basieren halt, auf dieser Engine basieren halt jetzt alle Spiele, die bei ihnen jetzt rauskamen oder rauskommen sollten, besser gesagt. Unter anderem glaube ich auch Star Citizen setzt auf Lumberyard, weil das ja quasi CryEngine ist und war und
war das Cry?
Ja. Sein wird. Ja. Okay. Ja, ja, Star Citizen und Squadron 42 und wie sie alle heißen, die feuchten Träume von diesem Typen, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt.
Chris Roberts? Nee. Was? Chris Roberts? Nee,
Moment. Chris Roberts, ja.
Ja, okay, ja.
Chris Roberts.
Ach, ich bin froh, ich habe einen Namen.
Ja, aus irgendeinem Grund war bei mir jetzt Sid Meier im
Kopf. Das wäre auch interessant.
Selbe Zeit, Sid Meier, Star Citizen, das wäre wenigstens draußen vermutlich. Es hätte nur 7000 Ledger und wäre irgendwie ein Spiel, in dem du Züge planen musst, aber es wäre draußen. Ja. Wäre auch vermutlich besser als das, was Star Citizen momentan
ist. Also ich schaue mir hier und wieder mal so auf Twitch so einige Leute an, die das spielen. Die haben Spaß. Ist er nicht fertig? Aber ich habe jetzt noch irgendwie gelesen, dass Star Citizen jetzt das wohl lange erwartete größte Schiff, was halt nach 9 Jahren halt.
Was die ganzen Wale schon vor 9 Jahren für 700.000 Euro vorbestellt haben,
ja. Genau, dass das jetzt im Spiel implementiert wurde.
Wow.
So, ja, ganz ehrlich, ich will das Spiel überhaupt nicht schlecht machen, weil
jeder, der da noch nicht ausgestiegen ist aus dem Ding, dem ist nicht mehr zu helfen.
Ich würde sagen, einfach nur jedem, der jetzt noch da viel Geld reinschmeißt. Oder besser gesagt,
der jetzt noch da reinsteckt, ja, dem ist nicht zu
helfen. Weil wenn man es halt schon gekauft hat, warum soll man es nicht spielen im Endeffekt, wenn man Spaß daran hat,
wie gesagt? Ich kenne Leute, die haben da dreistellige Summen reingesteckt vor 8, 9 Jahren, als das angekündigt wurde. Ne? Und,
also ich würde den Leuten bei Geschäftsentscheidungen auf keinen Fall vertrauen.
Nein, ja.
Sagen wir es mal so.
Auf keinen Fall, nein. Gut, auf der anderen Seite sollte man mir auch nicht vertrauen. Ich habe Bitcoins für $5 verkauft. Also
was hast du verkauft?
Bitcoins für $5 habe ich die
verkauft. Ja.
Ich dachte, die wären nie im Leben mehr wert als 6.
Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi.
Ja.
Ja. Wo der jetzt herkam, kam keine Ahnung.
Gibt halt den Typen, der für einen Bitcoin eine Pizza gekauft hat.
Hey, das ist, ne, also es ist.
Ich weiß nicht, ob der sich mittlerweile erhängt hat oder nicht, aber.
Es gibt auch Leute, die haben eine Black Lotus weggeschmissen. Ja. Also,
gibt's halt.
Wenn man halt nicht weiß, was man da hat und was es dann irgendwann mal sein wird, nachher ist man immer schlauer, ne?
Also, nachher ist man immer schlauer, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich meine, zweite, dritte, vierte Aufnahme habe ich hier großspurig angekündigt. Ich würde keine Nvidia-Grafikkarte gebraucht mehr kaufen für mehr als 300 Euro.
Du hast es getan.
Was? Nein.
Ach so.
Nein. Also ich hätte ich doch nur welche für 350 Euro gekauft, dann wäre ich jetzt Multimillionär. Die Dinger sind ja inzwischen das Dreifache ihres Original-Straßenpreises.
Ja, das ist ja verrückt. Wobei die CPUs mittlerweile eigentlich fast schon unter dem
pendeln MSRP. Sich wieder ein, ja, aber es ist halt immer noch total verrückt, ja. Absolut total verrückt und in dem Kader dann auch die News, dass mit einem wirklichen Nachfolger der jetzigen Architektur nicht vor Ende 2022 zu rechnen ist natürlich sehr bitter. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es allmählich besser wird Ende dieses Jahres, also quasi ein Jahr lang Durststrecke, aber ist trotzdem bitter. Ne? Auch das die Rumors sind halt jetzt, also das Gerücht geht jetzt um, dass jetzt erstmal Karten kommen mit limitierter Mining-Rechnung Leistung, dass sich das halt dann einfach nicht mehr so richtig rechnet für die und dass dann halt wenigstens die ganzen Karten jetzt an die Leute kommen, die auch wirklich zum Spielen brauchen und nicht einfach nur, um sie in eine riesengroße Farm zu stecken, damit man Ethereum farmen kann damit. Ne?
Das wäre jetzt ein ganz Thema nebenbei, aber was ich schon lustig finde, ist halt, dass wir sind ja beide Fans oder beziehungsweise schauen gerne Linus Tech Tips und die haben ein Programm ins Leben gerufen, Actual Gamer.
Das VATCH-Programm.
Genau. Ja.
Das Verified Actual Gamer-Programm, weil Linus in Wirklichkeit ein zwölfjähriges Kleinkind ist, das noch über solche Sachen dann kichern kann. Ja. Ja,
aber immerhin haben die versuchen, den Weg zu finden, dass die Karten wirklich in den Händen von Leuten, die halt mit auch Videospiel spielen oder zumindest dann auch Videospiele auch spielen halt wollen, dann landen, ja. Teilweise sogar unter dem
unter
normalen,
dem Originalpreis, ja.
Wenn sie Linus in einem Halo-Match besiegen, mhm. Da gab es ein Video dazu, ganz lustig. Aber ja, ich wäre auch froh, wenn ich dann irgendwann mal so in einem halben Jahr, eine etwas neuere Grafikkarte bekommen würde, wobei ich jetzt im Vergleich zu dir noch besser dran bin, aber trotzdem, das Ding da ist ein...
Unser gemeinsamer Kumpel mit diesem nordischen Namen, der hat sich jetzt einen Rechner gekauft, musste nur... offiziell mehrere Wochen darauf warten. Inoffiziell hat es jetzt wesentlich schneller gereicht mit der neuen Grafikkarte als
zu einem normalen Preis?
Zu einem durchaus normalen Preis, oh, ja. Spät. Also keine Ahnung, in England, aber...
Hm. Ja, ja. Ja, weil das Ding ist halt, was bei meiner halt ein bisschen nervt, ist halt, die wird unglaublich warm und ist laut. Und trotzdem schönen Case und so weiter, da können noch so viele Ventilatoren Luft reinpusten,
Ein paar Designs sind halt trotzdem hoffnungslos verloren.
Genau, also sie bringt genug Leistung, aber es ist dann doch irgendwie ein kleiner, eine kleine Turbine eines kleinen Flugzeugs, die neben mir dann hochschnellt, wenn ich dann irgendwie ein Spiel anschmeiße. Sogar Spiele, die teilweise gar nicht viel brauchen, aber sei es drum. Ja, halt so. Immerhin laufen die Spiele gut.
Immerhin läuft's, ja. Nee, aber also das wird vermutlich so bald noch nicht besser. Ne? Ist leider so. Und solange muss man halt dann noch aushalten. Aber gut, irgendwann wird alles besser. Hm? Keine Ahnung, schau dir das neue Age of Empires an. Das sieht auch gut aus. Erstaunlich gut aus, nachdem das dritte gar nicht so gut war und Age of Mythology auch schon nachgelassen hat. Muss man jetzt
sagen. Der dritte Teil kam original wann raus? Vor 15 Jahren?
Das ist auch schon ewig lange her, ja, ja.
Ja, deswegen, also seither ist viel...
Ja, ich finde interessant,
dass es auch Bits nicht mehr ins Land gezogen.
Nee, es ist nicht mehr, wie hießen die Creative Assembly, die sich damals drum gekümmert hatten? Nein, es war Microsoft Game Studios, aber die hießen damals irgendwie anders.
Also Creative Assembly sind die Leute von Total War.
Total War, ja, ja.
Ich will gerade das, also in den 90ern, nee.
Ensemble Studios, deshalb
mit
Assembly. So.
Die bauen auch was zusammen.
Ensemble Studios sind es jetzt nicht mehr, die das Vierer machen, sondern es ist jetzt Relic Games, die Leute, die Dawn of War Spiele gemacht haben und Company of Heroes gemacht haben.
Oh, das ist
schon mal ganz... Ist aber von dem, was man jetzt halt, die haben jetzt halt ein paar Trailer gezeigt, und von dem, was man jetzt gesehen hat, ist es dann doch wesentlich näher an Age of Empires 2 Gameplay dran als jetzt an Dawn of War oder anderen typischen Relic Games. Ne? Aber es hat doch ein paar von diesen typischen Relic Quirks, die halt unverkennbar mit denen verwachsen sind irgendwie. Du hast Terrain, spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst dich in Wäldern verstecken oder in hohem Gras verstecken und Deckung gibt's und so. Solche Sachen halt, das machen diese
Spiele. Das gefällt mir.
Und das sieht cool aus und natürlich so wie halt in Age of Empires immer, du hast diese verschiedenen Zivilisationen, sieht cool aus, hat unendlich Potenzial und wäre einfach mal wieder cool, endlich wieder ein richtiges Age of Empires zu haben, damit Groß-Daniel sich wieder fühlen kann wie Klein-Daniel damals, als er sein allererstes Age of Empires-Spiel gespielt hat und mit den Hunden einen armen Franken total überrannt hat.
Ach, ich habe da immer sehr gerne die Cheats benutzt. Big Daddy, Pepperoni-Pizza und so weiter. Das sind die gut alten Zeiten.
Lumberjack.
Was gab's noch? Rockefeller war, glaube ich, für Geld.
Keine Ahnung.
E gleich MC Quadrat hat sie so einen kleinen radioaktiven Typen gegeben. Ah, Big Daddy war halt cool, einfach so ein Auto mit einem riesigen Raketenwerfer drauf. Der halt gegen irgendwelche berittenen Bogenschützen gekämpft hat. Mhm. Sehr ebenbürtig, aber ja. Sind halt Cheats.
Mhm.
Aber ja, also Age of Empires ist halt auch eine meiner frühesten Spielerinnerungen, Spielerfahrungen entsprechend.
Dürfte vermutlich vielen so gehen.
Ja, gemeinsam mit Command & Conquer Red Alert, dem ersten halt damals.
Mhm.
Dann irgendwann kamen noch Sachen wie Rollercoaster Tycoon dazu.
Ja.
Auch sehr schön.
Ich sehe deine Spielesozialisierung war so ziemlich dieselbe wie bei mir.
Nur halt, ich war so 3 Jahre jünger. Also, ja.
Das ist ja egal.
Nee, aber das heißt vom Kopf her.
Ich komme aus so einer Bio-Müsli-Familie, in der es nur Holzspielzeuge und glutenfreies Essen gab, jahrelang.
Okay.
Und Essen ohne Konservierungsmittel. Da gab es keine Videospiele.
Ich hatte Lego und Playmobil.
Ja, genau. Genau. Das höchste der Gefühle war, als ich Lego-Teile gekriegt habe.
Ich habe immer noch ein bisschen Playmobil
und die richtige Salami, nicht die aus dem Reformhaus. Okay. Nee, das ist kein Scherz, das ist wirklich so.
Okay.
Gab's bei mir alles im Doppelpack und dementsprechend gab's halt gar keine Videospiele lange Jahre lang.
Das heißt, du erste warst Konsole, sozusagen...
Erste Konsole war die erste PlayStation. Ja, siehst du, ich hatte tatsächlich Game Boy, aber ich hatte nur Tetris dafür.
Ja, siehst du.
Weil es halt Bauklötze sind und die sind quasi genauso wie diese Bauklötze aus Holz, die er auch sonst hat. Außerdem müssen wir nach Amerika fliegen und da kann er die Bauklötze nicht mitnehmen, also muss er die Klappe halten den ganzen Weg lang.
Klingt sehr, sehr logisch.
Dafür wurde ein Gameboy angeschafft.
Um Kinder halt ruhig zu halten.
Um Kinder ruhig zu stellen, ja.
Und
wir haben nicht damit gerechnet, dass der kleine Junge in der Reihe neben uns auf diesem Iceland Airflug nach Boston Mortal Kombat auf dem Gameboy hatte.
Ja. Da war es um dich geschehen.
Ja, da war es um mich geschehen.
Blut für den Blutgott.
Blut gab es nicht auf
Gameboy. Apropos Blut für den Blutgott. Wir haben hier noch einen...
Ja, ich hatte auch noch die neuen 40K-Spiele. Also keine Ahnung, die rotzen die irgendwie im Sekundentakt raus. Ne? Also
das Ding ist, also wie heißt nochmal die Firma hinter, nicht Games Workshop, sondern da gibt es nochmal...
Citadel.
Ja, Citadel. Die hauen die Lizenzen einfach raus aus Fans, irgendwie Gutscheine für 5 Euro also, Rabatt beim nächsten Einkauf.
Es gibt halt viele gute Spiele, so wie diese Battlefield Gothic Spiele, wie das Space Marine Spiel, wie
Total
War Spiele, wie zumindest die ersten zwei Dawn of War Spiele, das dritte war nicht so toll. Das vierte, glaube ich.
Gab es ein viertes?
Ich weiß es nicht. Ich
glaube nicht.
Also
hab Dawn of War 2 gespielt, glaube ich, das war ganz okay.
Und jedenfalls, ne, also da gibt's sehr viel Licht, aber auch sehr, 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 sehr viel Schatten. Ne? Also solche Schachspiele mit 40K-Lizenz und irgendwelche anderen Clicky-Bunti-Spiele und so ein Blödsinn. Aber jetzt kommen irgendwie trotzdem ein paar raus, die wirklich cool aussehen. Also da gab's eins, Mechanicus, sah sehr cool aus, war eher so ein Dungeon-Crawler, hat mich total überrascht, dass sowas rauskam. Jetzt kommt raus, oder ist draußen, Necromunda Hired Gun. So eine Art Mischung aus 40K-Lizenz und Doom-Gameplay. Das sieht halt auch sehr, 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 sehr cool aus. Also richtig so fast-paced, First-Person-Action-Shooter in diesem 40K-Universum, wo du in so einer Hive-World, also in so einer Millionenstadt oder in so einem Weltplaneten, in so einem Stadtplaneten quasi den ganzen Abschaum in den untersten Etagen von diesen Planetoiden da vernichten musst und als Söldner da die schmutzige Dreckarbeit machen musst. Und dann kommt ja dieses Darktide, wo ich ja dachte, das wäre vielleicht einfach nur so ein planetarer Gouverneur-Management-Simulator, ist es aber nicht. Es ist mehr etwas, was in diese Spur reingeht, so ein Team-Shooter, wo du auch gemeinsam irgendwie gegen Mengen an Xenos-Abschaum.
Im Endeffekt Vermintide.
Vermintide, aber mit 40K-Skill.
Genau.
Ja. Genau, darauf wollte ich hinaus.
Also Left 4 Dead.
Left 4 Dead oder Vermintide, aber als 40K-Spiel,
ja. Genau. Hm. Ey, also diese Formel, also diese nennen wir jetzt erstmal Left 4 Dead-Formel, kann immer wieder gut aufgehen. Also Vermintide 2, glaube ich, also 1 war auch schon gut, aber ich glaube 2 war es nochmal eine Ecke besser. Ja, glaube ich.
Kann sein, ne? Habe ich nie gespielt. Ich hatte nur das erste
Splatterhead. Ich habe einen von beiden gespielt, so 3, 4, 5 Stunden oder sowas. War eigentlich ganz cool, aber muss halt auch die Leute dafür haben,
mit denen es halt wirklich Spaß
macht.
Die 3, 4 Leute, damit du nicht mit irgendwelchen Leuten zusammenspielen musst, die entweder kein Mikrofon besitzen, dieses Mikrofon irgendwo in einer Kellogg-Schachtel verpackt haben, oder Boris_hardbase.mp3 im Hintergrund laufen haben den ganzen Abend lang. Und dir irgendwelche zusammenhanglosen Phrasen in schlechtem, gebrochenen Englisch entgegenschmettern. Das muss nicht sein. Also ja. Besser, wenn du das mit 3, 4 Leuten. Da war eher so ein bisschen das Problem bei uns hatten wir das zumindest beim Vermintide-Spielen. Wir waren zu fünft. Das war dann einer zu viel, weil das, die Party halt nur vier erlaubt hat. Ne? Und da war dann zwingend immer einer außen vor. Und das war so ein bisschen nervig. Da ging es noch bei Left 4 Dead, ging das noch, weil man da dann quasi noch einen zusätzlich sich gesucht hat oder zwei zusätzlich. Und dann haben die halt die Infected gespielt, die Zombies gespielt. Das ging bei Vermintide nicht. Keine Ahnung, ob das im Zweier vielleicht geht. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Aber was ich noch gesehen habe oder was ich noch im Hinterkopf hatte, nämlich kommt Necromunda Hired Gun, kommt von Focus Entertainment oder wie heißt die genau?
Focus Entertainment Limited.
Home Interactive.
Ja. Focus Home Interactive, ja.
Die haben halt dann noch ein anderes Warhammer, oder zumindest noch ein weiteres Warhammer-Spiel. Nicht
quasi in der, eine Exklusivlizenz für alle.
Nicht Teile. Exklusiv, aber die haben jetzt zum Beispiel jetzt Darktide, kommt glaube ich schon einem anderen Entwickler. Ich schau mal ganz kurz hier auf der Seite. Moment, alle hier. Ja, das kommt von Fat Shark. Ist sowohl Entwickler wie auch Herausgeber.
Okay.
So gesehen, die haben Lizenzen, aber jetzt nicht alles exklusiv. Aber das ist wiederum ein Warhammer Fantasy-Ableger, beziehungsweise ein Warhammer Age of Sigma.
Ja.
Weil das Warhammer Fantasy-Universum wurde ja vor 4 Jahren oder 5 Jahren im Tabletop platt gemacht.
Ja.
Und die kamen dann zurück mit, wir haben jetzt was Besseres, was Zugänglicheres.
Zur Missgunst von vielen alten Spielern, ja, mich eingeschlossen.
Da sind viele abgesprungen, soweit ich weiß, oder haben dann inoffiziell mit allen Sachen weitergemacht.
Ja, wir machen jetzt Warhammer Fantasy, so wie wir das wollen, mit Blackjack-Nutten und besseren Regeln.
Genau, und wobei ich auch wieder gehört habe, dass jetzt wieder versuchen, wieder einen anderen Weg zu gehen, weil sie merken.
Durch die Popularität von diesem
Warhammer.
Warhammer Total War, haben sie halt einfach gemerkt, dass es da immer noch eine sehr große, sehr große Kundschaft für dieses Szenario gibt.
Also sowohl halt, dass halt
immer soll das vielleicht zurückkommen.
Genau, dass auch neue Leute dadurch das Ganze entdecken und dann denken so, hey, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Wie, Moment, das gibt's ja gar nicht mehr. Warum, was ist das für eine Scheiße? Mhm. Speziell, es kommt jetzt mit Warhammer Total War 3 dann wiederum der dritte Teil sogar raus, also das ist ja eine Never-Ending- Gott sei Dank, Neverending Story, weil das ist wirklich sehr gut. Aber hier dann, wie gesagt, Warhammer Age of Sigma, das Spiel heißt Stormground. Ganz genau Genre, bin schon nicht ganz schlau geworden daraus.
Stormcast Eternal Helden spielt in dieser unendlichen Kampfarena in Khorne's Realm, ja.
Nee, aber das Ding ist, wie jetzt das Spiel hier jetzt genau abläuft, weil du hast irgendwie auch mit Karten, die du einsetzen kannst, habe ich mitbekommen, aber nur, ich werde es im Auge behalten, weil mir diese Spiele eigentlich immer gefallen, zumindest halt, ich mag halt diese, wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, die Lore, die Welt, der Hintergrund,
Kanon,
der Kanon, das ist eigentlich immer was eine solide Grundlage ist.
Das meine ich, es ist, glaube ich, eine ziemlich gute Zeit, ein Fan von diesen Spieleserien zu sein, weil es kommt halt irrsinnig viel Material davon raus. Und anders als in vielen anderen Spieleserien kommt halt mehr gut als Mist raus.
Ja.
Ganz einfach zusammengefasst. Ja. Also könnte man durchaus sich freuen, dass immer mehr 40k und auch sonst Warhammer-Spiele rauskommen.
Ich schaue gerade so, was eigentlich dann Fokus noch so an Warhammer-Spielen hat. Also
Gothic.
Das Gothic Armada hatten wir vorhin gesagt.
Ja.
Deathwing ist, glaube ich, das mit den Terminatoren, wo du meintest.
Mit den Terminators, ja.
Okay.
Space Hulk.
Tactics, also ist halt wieder so ein Taktikspiel.
Ja.
Da war vorhin noch so ein Necromanti, was auch immer. Dann hast du Technomancer.
Das ist, glaub ich, gehört auch nicht dazu.
Nein,
das gehört nicht dazu.
Hätte jetzt auf Essen Deck sein können. Aber das könnte es auch jetzt gewesen sein. Jedenfalls, die haben sehr viele dieser Lizenzen, dieser Spiele mit drin, was ja auch, wie gesagt, ist jetzt aber eine wunderbare Vorlage und würde hoffen, dass jetzt diese neuen 3 weiteren Spiele mit dieser Lizenz dann auch kleine Überraschungen werden, beziehungsweise jetzt nicht,
Also kannst du jetzt nicht erwarten davon, dass das das beste Spiel des Jahrtausends wird,
aber
endlich mal halt wirklich solche Lizenzspiele, die auch grundsolide sind und nicht einfach nur ein billiger Cash-Grab sind, das ist ja auch schon mal ein großer Schritt im Vergleich zu früher, wo halt solche Lizenzspiele immer totaler Käse waren.
Wir haben ja auch noch zwei Spiele, wo wir kurz so sprechen kommen wollten, ganz kurz, auf die wir uns freuen. Das ist jetzt zum einen, wo wir schon drüber gesprochen hatten, Stalker 2.
Das zweite Stalker, ja. Einfach nur festgehalten, dass das angeblich Mitte, Ende dieses Jahres kommen soll. Ich glaube das erst, wenn es wirklich draußen ist. Wir haben ja bislang nicht wirklich was davon gesehen. Ne? Ich kann mir das nicht, beim besten Willen, ich kann mir das nicht vorstellen. Das wird meiner Meinung nach wirklich verschoben und sollen sie auch ruhig machen, bevor es voreilig rauskommt. Ne? Und du hattest Biomutant. Ja, davon habe ich schon mehrfach gehört, aber ich glaube, ich verwechsle das ständig, weil es
kann gut sein.
Es gibt irgendwie noch, glaube ich, so eins. Ist das das, wo du dich in verschiedene Tiere verwandeln kannst?
Nee, nicht wirklich.
Nein, okay. Dann ist es doch ein anderes.
Ich hatte, glaube ich, schon mal hier kurz drüber gesprochen oder angesprochen, weil das hatte vor ein paar Wochen eigentlich oder ein paar Monaten eigentlich überraschend einen Release-Termin bekommen. Hm. Und das wird in zwei Wochen der Fall sein, Zeitpunkt der Aufnahme. Cool. Also 25. Okay. Mai kommt es raus. Und ich bin einfach gespannt, weil das war so ein Spiel, man hatte echt das Gefühl, das wird so ein, nicht ganz krass, aber so ein bisschen Duke Nukem Forever, es kommt nie wirklich raus.
Kommt nie wirklich raus, okay.
Bleibt halt in der Entwicklung hängen und wird dann vielleicht nochmal überworfen oder sowas. Im Grunde kann man sagen, man spielt halt in so einer Art, ist es postapokalyptisch, irgendwie schon so eine abstruse Science-Fiction meets Tierwelt.
Ja.
Man ist selbst halt ein Waschbär.
Einen mutierten Waschbären, ja.
Genau, der halt kämpft.
Mit einer Augenklappe.
Jo, also eine sehr. Man kann seinen Mutanten, seinen Biomutant selbst erstellen zu Anfang und hat auch rollenspielmäßig, wenn man halt ihm ein bisschen mehr krasseren Überkörper gibt, hat halt mehr Kraft. Das war zumindest früher mal Teil des Konzepts. Das wurde vielleicht auch ein bisschen umgeändert, hat es vor Jahren mal angespielen können. Und auch immer wieder mal eine Präsi dann dazu gesehen oder einen Trailer dann oder eine Preview mitbekommen. Wird entwickelt von Experiment 101 und herausgegeben von THQ Nordic. Wie gesagt, in zwei Wochen und hoffe in der nächsten Folge etwas dazu berichten zu können.
Mhm.
Mal schauen. Also ist zumindest auf meiner Liste drauf und werde es aber nicht vorbestellen. Hab aus meinen Fehlern gelernt, zumindest aktuell. Und werde da mal die ersten Wertungen abwarten, die ersten Reaktionen abwarten, weil es ist halt, wie gesagt, ein Spiel, das kann auch große Grütze werden aufgrund dieser vielen Verschiebungen, wenn da vielleicht immer wieder was geändert wurde daran und nachher ist es irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber
ich weiß, was du meinst, ja.
Ist halt, das Potenzial ist da, weil wenn man sich die Trailer anschaut, ist ein schönes Action-Rollenspiel, Action-Adventure, eine ganz andere Optik, eine ganz andere Welt, eine ganz andere Art von Held, also Welt und Held sind halt nochmal was anderes, als man es gewohnt ist. Entsprechend habe ich Bock drauf und hoffe. Ja,
sehen wir ja dann in zwei Wochen.
Hoffe dann, dass es auch was wird.
Dann haben wir ja direkt ein Thema für nächstes Mal.
Ja, wenn ich bis dahin noch Zeit gefunden habe, ne? Das ist immer die Frage, weil.
Keine Ahnung, dann gehen wir wieder ein bisschen in Mini-Winterschlaf und brauchen einfach mal wieder 8 Wochen bis zur nächsten Folge und dann
geht sich das wieder aus. Sagen wir es mal so, es gibt noch ein anderes Spiel, was ich anspielen wollte eigentlich für diese Folge, aber keine Zeit hatte. Das ist halt auch im Game Pass rausgekommen. Ist,
Also wenn wir nicht irgendwann gesponsert werden von denen, das ist ja unglaublich. Was
ja.
Für Werbung schalten für die. Ja, welches? Sag an.
Bevor ich jetzt den Namen falsch sage, Dragon Quest Builders 2. Dragon Quest Builders 2. Ein Spiel, was eigentlich mal rausgekommen ist für, ich glaube, zunächst war das für die PlayStation und die Switch rausgekommen. Also es ist einfach so ein Dragon Quest meets Minecraft meets vielleicht ein bisschen so Harvest Moon mit drin. Relativ interessanter Genre-Mix, der auch gut ankam, jetzt kein Überspiel ist, aber wollte sowieso mal irgendwann reinschnuppern und weil es jetzt halt da ist, da gibt es sogar scheinbar einen Online-Multiplayer von 2 bis 4 Personen, also man kann zusammen ein bisschen rumlaufen. Und
das ist Teil vom Game Pass.
Genau.
Wie viel Euro im Monat?
12,99. Sponsert uns.
Ja, das ist ja unfassbar, ja, wie oft wir hier von diesem Scheiß Game
Pass. Hey, das Ding ist mittlerweile ist das Ding einfach für mich halt so eine Steady Income
von neuen Titeln. Nee, für dich lohnt sich das auf jeden Fall. Ha?
Zumindest halt für ihn viel mal reinzuschauen. Also wenn ich anschaue, was da an Spielen rauskommt, manchmal denkst du dir einfach nur so, zum Beispiel, hier gibt es ein Spiel, das heißt Second Extinction Game Preview, das kommt also erst noch raus. Hm. Ist interessant, dass man auch manchmal Spiele halt voranspielen kann.
Praktisch so eine Vorab-Demo, ja.
Ja, aber es wirkt ein bisschen, ich hatte das mal irgendwann in Trailern gesehen, das ist irgendwie so ein bisschen mit Alien-Dinosauriern und das keine Ahnung. Das
sieht aus wie Sharknado gegen Giga-Octopus und Croctopolus.
This game is a work in progress. It may or may not change over time. Ja, mal schauen, was raus wird. Ja,
einfach nur von dem Bild, was ich hier so aus meinem
Auge sehe. Ja, aber ich bin auch noch ein bisschen...
Drei riesengroße Dinosaurier, die sich gegenseitig verprügeln.
Aber bevor wir jetzt zum Abschied kommen, hattest du eigentlich jemals das Spiel Destroy All Humans, das Original, auf dem Schirm?
Nein.
Das wurde jetzt released, letztes Jahr kam es raus, jetzt ist im Game Pass auch mit drin. Das war so ein Spiel, ich weiß, aber das war so ein Spiel, ich habe den Trailer gesehen, ein Remake davon. Was ist das? Nie gehört, nie gesehen.
Also ich hab's irgendwann mal gekannt, weil es halt einfach so ein Shooter-Adventure ist, aber ja. Gespielt habe ich es nie.
Und die verschiedene Frage, also.
Aber das scheint halt eine Fandom gehabt zu haben und wurde dann halt jetzt neu aufgelegt.
Ne? Aber ich keine Ahnung,
good for them.
Aber meistens sind halt Remakes halt Spiele, die halt wirklich breite Erfolge sind, waren. Ja. Wie halt dann Mass Effect und so weiter.
Ja.
Aber okay.
Kommt irgendwann dann halt Stubbs the Zombie als HD-Remake.
Aber wir hoffen, ihr hattet angenehme anderthalb Stunden mit uns mal wieder, habt vielleicht die ein oder andere interessante Spiele empfohlen bekommen. Und wie gesagt, schreibt uns zu unserer Frage, was eure liebsten...
was ist euer Lieblingsspiele-Kanon? Das würde genau. Mich halt wirklich interessieren. Dann haben wir vielleicht nächstes Mal auch noch mal ein bisschen Gesprächsstoff.
Genau. Und bis dahin, viel Spaß beim Zocken, habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer, der so langsam kommt und bis zum nächsten Mal.
Ja, fängt wieder an, viel zu warm zu werden, aber es ist ein guter Grund, drin zu bleiben.
Stimmt, also draußen zu warm, drin ist schön kühl mit der 90 Grad warmen Grafikkarte, die sehr laut ist. Aber egal, bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss. Bis dann, ciao.